Hi und herzlich willkommen zum Jung und Naiv Futures Briefing am 20. Januar 2025. Ich bin Maurice und ich freue mich mit euch durch die wirtschaftspolitischen Themen der Woche zu stiefeln. Da war ja wieder vieles los, vieles in Ankündigung, ja, Weltwirtschaftsforum, Trumps Amtszeit beginnt und vieles mehr. Wir werden es uns im Detail ansehen. Viel los war letzte Woche auch im Jung und Naiv Studio, sagen wir so, denn Thilo hatte Birgit Mahnkopf zu Gast und den Klimawissenschaftler Mojib Latif. Wer das noch nicht gesehen hat, möge das gerne tun. Ein Ausschnitt aus dem Interview mit Birgit Mahnkopf zum Thema grüner Kapitalismus werden wir uns auch nachher in der Analyse anschauen. So viel kann ich schon mal vorneweg spoilern. Diese Woche gibt's, was das Programm angeht, eine Vorstellung und Analyse des Trump-Kabinetts. Thilo und Hans werden sich das im Detail anschauen und euch vorstellen. Und außerdem könnt ihr euch schon mal eintragen. Am Donnerstag um 16 Uhr ist der Soziologe Stefan Lessenich zu Gast. Ja, damit würde ich sagen, ja, haben wir den Orga-Teil schon hinter uns gelassen und schauen mal rein in die Nachrichtenlage der Woche. Beginnen diesmal, das muss ich vorneweg schicken, nicht mit guten Nachrichten, sondern mit dem Thema schlechthin, was jetzt auch die nächste Woche dominieren wird. Und das ist nun mal, machen wir uns nichts vor, natürlich die Amtsübernahme von Donald Trump, ja, der wohl mächtigste Mann der Welt, qua Amt als US-Präsident. Biden hat seine letzte Rede gehalten und dort geäußert, eine Oligarchie zu fürchten, die in den USA entsteht. Und mit Blick darauf, was an dem Abend vor Amtsübernahme von Donald Trump passiert ist, der Spiegel berichtet hier darüber, mag er vielleicht gar nicht so Unrecht haben. Donald Trump wird als 47. Präsident vereidigt und hat den Abend vor seiner Amtseinführung inmitten seines Familienclans, Unterstützenden und, wichtig, Superreichen verbracht. In Washington feierten zugleich 1000 Rechtspopulisten die bevorstehende zweite Amtszeit. Der Milliardär Trump wird an diesem Montag erneut US-Präsident. Der Amtsübernahme ging ein Candlelight-Dinner in der Nationalen Kunstgalerie voraus. Tickets für die exklusive Veranstaltung und weitere Veranstaltungen rund um die Inauguration kosteten laut US-Medien 1 Million US-Dollar. Zahlreiche Superreiche wie Tesla-Chef und Trump-Unterstützer Musk und Amazon-Chef Jeff Bezos kamen. Auch andere Tech-Größen wie OpenAI-Boss Sam Altman und der Vorsitzende von Uber, Dara der Name, an dem versuche ich mich nicht, sollen laut Politico je 1 Million für die Inaugurationsfeierlichkeiten gespendet haben. Ebenso die Firmen Toyota, Ford und General Motors sowie der Pharmakonzern Pfizer und der Rüstungskonzern Lockheed Martin. Jeder versucht, den Ring zu küssen, zitierte Politico einen Lobbyisten aus der Pharmabranche. Niemand wolle in Ungnade fallen, während die Konkurrenz durch Millionen Spenden an Einfluss gewinne. Ja, der das ist eben genau diese Oligarchie, vor der Joe Biden dort gewarnt hat. Ganz interessant ist auch, dass jetzt in dieser Woche ausgerechnet neue Zahlen vom Statistischen Bundesamt kamen. Erstmals seit 2016 hat Deutschland im vergangenen Jahr mehr Waren mit den USA gehandelt als mit China. Das geht aus einer unveröffentlichten Studie der bundeseigenen Agentur für Wirtschaftsförderung Germany Trade und Invest hervor, die der Nachrichtenagentur dpa vorliegt. Die deutschen Ex- und Importe mit den USA stiegen laut vorläufigen Daten auf etwa 255 Milliarden Euro. Das Handelsvolumen mit den Vereinigten Staaten war damit rund 8 Milliarden größer als das mit dem zweitwichtigsten Handelspartner China. Der Unterschied ist allerdings, dass die USA schon vorher für Deutschland die größte Exportdestination waren. Also an kein anderes Land hat Deutschland mehr exportiert als in die USA. Und deshalb waren beispielsweise diese Meldungen oder die Ankündigung von Donald Trump, deutsche Exporte mit Zöllen zu belegen, ja auch so heikel. Und das hat er jetzt auch nochmal untermauert. Trump kündigt Schaffung von neuer Zollbehörde an. Es ist ein deutliches Zeichen, dass er es ernst meint. Der designierte US-Präsident Donald Trump hat die Gründung einer neuen Bundesbehörde zur Erhebung von Zöllen und anderen Einkünften aus dem Ausland angekündigt. Es werde die External Revenue Service Behörde per Dekret gleich nach seiner Amtseinführung erschaffen, teilte der Republikaner mit. Die amerikanische Wirtschaft hat der Welt durch lasche und erbärmlich schwache Handelsabkommen Wachstum und Wohlstand beschert, während wir uns selbst besteuert haben, so Trump. Es sei Zeit, dass sich das ändere. Nun würden diejenigen belastet, die an den USA verdient hätten. Sie würden endlich ihren gerechten Anteil zahlen. Ja, das ist schon im Wahlkampf das Narrativ von Donald Trump gewesen, auch nach dem Motto, Zölle zahlen ja dann die anderen. Die Wahrheit ist natürlich, also wenn ein Produkt in die USA importiert wird und darauf ein Zoll erhoben wird, dann hat derjenige, der das vorher an die USA verkauft hat, ja seine ganzen Gewinne verloren. Was muss er also machen? Die Preise erhöhen. De facto mag zwar der Verkäufer den Zollpreis überweisen, dadurch, dass aber die Gewinne futsch sind, dann muss er die Preise vorher erhöhen und das wiederum sorgt dann dafür, dass die US-Verbraucher auch mehr zahlen. Das werden die US-Verbraucher dann auch merken. Mal schauen, wie beliebt das dann ist. Der große Widerspruch ist, der Donald Trump hat vor allem bei den Inflationsverlierern aus den USA gewonnen. Ja, die haben den gewählt. Gleichzeitig hat er immer wieder das Versprechen erneuert, er würde ja die Inflation bekämpfen, in Klammern, die in den USA schon längst wieder recht weit unten ist, ja. Aber wenn er natürlich solche Zölle einführt, die die Preise dann treiben, nach oben treiben, dann ist das selbstverständlich ein Widerspruch. Mal sehen, wie das bei der Bevölkerung ankommt und wie er es dann letzten Endes genau durchsetzt. Für Deutschland dürften die Alarmglocken läuten. Immer wieder haben Wirtschaftsinstitute ausgerechnet, wie hart das Deutschland treffen würde. Ja, weil das eben daran liegt, dass nicht nur die USA jetzt wichtige Handelspartner geworden sind, wenn man Ex- und Importe zusammenzählt, sondern schon vorher der wichtigste Abnehmer deutscher Exporte war. Erinnert sei auch an das Statement von Trump im Wahlkampf, als er sagte, naja, er will, dass deutsche Autobauer US-Autobauer werden, also ihre Produktionsstätte verlagern. Wer ihm dabei hilft, ist Elon Musk mit seiner Unterstützung für die AfD. Die will ja bekanntlich den Euro abschaffen, aus der EU austreten. Die Euro-Abschaffung würde bedeuten, dass dann die neue deutsche Währung, nennen wir sie mal einfach wieder D-Mark, extrem aufwerten würde. Damit würden alle deutschen Exporte teurer werden. Also wer dann mit US-Dollar in Deutschland ein Auto einkaufen will, der muss dann entsprechend mehr zahlen. Das würde also die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Exportindustrie hart treffen, wenn dann die neue Währung 10%, 20%, 30% aufwertet. Dann braucht Donald Trump gar keine Zölle auf deutsche Autos einzuführen, dann hat er den Effekt auch so erreicht. Ja, das ist sicherlich nicht der einzige Grund, warum Elon Musk die AfD unterstützt, aber einer, der eben wirtschaftlich zumindest in die Zielsetzung von Donald Trump, er will, dass deutsche Autobauer in die USA kommen und zu US-Autobauern werden, sicherlich beiträgt. Dann gab es großen Streit um das Thema TikTok in den USA. Der TikTok-Blackout in den USA währte nur kurz. Die App war 12 Stunden ungefähr offline. Jetzt ist sie wieder erreichbar. Die Betreiber der Video-App haben sie nach rund 12 Stunden wieder eingeschaltet. Zur Begründung verwiesen sie auf die Zusicherung des künftigen Präsidenten Trump, dass es keine Strafen für US-Dienstleister der Plattform geben werde. Trump wird zwar erst am Montag vereidigt, hatte aber schon vorher angekündigt, das in den USA verhängte Betriebsverbot für die Video-App TikTok per Dekret auszusetzen. In seinem Online-Dienst Truth Social schrieb der Republikaner, er werde am ersten Tag seiner Präsidentschaft ein entsprechendes Papier unterzeichnen. Weiter erklärte er, er sei dafür, dass der vom chinesischen Mutterkonzern betriebene Dienst künftig in einem Joint Venture zur Hälfte in US-Besitz sein solle. Ja, darum rankte sich auch vorher die Debatte. Hintergrund ist ein im April 2024 in Kraft getretenes Gesetz. Danach hätte das US-Geschäft der App bis zum 19. Januar, also gestern, den Besitzer wechseln müssen. Sonst sollte sie aus den App-Stores in den USA verbannt werden und Zugang zur Infrastruktur verlieren. Allerdings hatte nicht nur Trump Nachsicht signalisiert, sondern auch der scheidende Präsident Joe Biden. Der hatte durchblicken lassen, dass die US-Dienstleister straffrei bleiben sollen. Das Weiße Haus teilte mit, man werde die Durchsetzung des Gesetzes Trump überlassen. TikTok und laut Medienberichten vor allem auch den von Strafen bedrohten Partnern der App war das jedoch zunächst offenbar zu wenig. Es erfolgte die zeitweise Abschaltung. Hinter der App steht der chinesische Internetkonzern ByteDance. Das Unternehmen steht allerdings wegen seiner Nähe zur chinesischen Regierung unter Spionageverdacht. Das bislang beispiellose Vorgehen gegen TikTok könnte das Verhältnis zwischen den USA und China weiter belasten. Neben natürlich auch der Zollandrohung. Viele US-Amerikaner nutzen die App regelmäßig. Ein kleiner Kreis von Influencern bestreitet zum Teil auch seinen Lebensunterhalt mit dort verbreiteten Videos. Wir hatten, bevor diese Nachricht jetzt kam, auch im Vorfeld des 19. Januars noch einmal ein Gerücht, was umging, nämlich, dass China den Verkauf von TikTok, in den USA wohlgemerkt nur, an Elon Musk prüfen oder erwägen würde. Das berichtet die US-amerikanische Nachrichtenagentur Bloomberg mit Verweis auf mehrere nicht näher genannte Quellen. Demnach könnte Musk Online-Plattform X die Kontrolle über TikTok in den USA übernehmen, sollte ein Verbot nicht abgewendet werden können. Ja. TikTok-Sprecher Michael Hutch, der auch dementierte auf Anfrage von The Verge, niemand könne erwarten, dass wir pure Fiktion kommentieren. Ja. Mal sehen, was daraus wird. Elon Musk selbst hat für seine Twitter-Übernahme nochmal Ärger bekommen. Und zwar seit Jahren ist bekannt, dass Elon Musk beim Twitter-Kauf zu spät das Überschreiten einer wichtigen Beteiligungsmarke von 5% meldete. Nun hat die US-Börsenaufsicht den Tech-Milliardär verklagt. Der Vorwurf, Musk habe nicht rechtzeitig öffentlich gemacht, dass seine Beteiligung die Marke von 5% überschritt und dadurch mehr Aktien günstiger kaufen können. Die SEC führte in dem Fall lange Ermittlungen. Der Tech-Milliardär hatte Anfang 2022 schon damit begonnen, am Markt Aktien von Twitter zusammenzukaufen. Die SEC verweist in der Klageschrift darauf, dass sein Anteil am 14. März 5% erreichte. Nach US-Regeln hätte er dies binnen 10 Kalendertagen öffentlich machen müssen. Musk gab aber erst am 4. April und damit 11 Tage zu spät bekannt, dass er bereits 9% hält. Der Aktienpreis sprang danach um 27% hoch, wie die SEC hervorhob. Was bedeutet das jetzt? Nun, die Behörde analysierte Musks Käufe und kam zu dem Schluss, dass er durch die verspätete Pflichtmitteilung um mehr als 150 Millionen Dollar günstiger weggekommen sei, die Aktien also zu kaufen. Und die Aktionäre, die ihm in dieser Zeit ihre Anteile verkauften, hätten hingegen finanziellen Schaden erlitten. Die SEC verlangt also, dass Musk die Summe zurückzahlt. Plus eine zusätzliche Strafe. Ich will noch nicht zu viel vorwegnehmen, weil Thilo und Hans das ja machen werden, nämlich sich das Trump-Kabinett genauer anzuschauen und euch vorzustellen. Eine Sache ist aber vorweg interessant. Das Handelsblatt hatte auch darüber berichtet, was die Trump-Minister so fordern und umsetzen wollen. Und da ist zum Beispiel der designierte Verkehrsminister und der schlägt eine Maut für Elektroautos vor. Zitat, sie sollten für die Nutzung unserer Straßen bezahlen, so Sean Duffy in einer Anhörung. Trump will Bidens E-Auto-Förderung außerdem zurückdrehen. Die meisten Einnahmen für staatlich finanzierte Straßenreparaturen werden derzeit durch Steuern auf Diesel und Benzin eingenommen, die für E-Autos eben nicht anfallen. Wie man eine solche Maut allerdings umsetzen würde, sei eine andere Frage. Und das ist schon interessant, ne? Also Donald Trump holt sich Elon Musk, den Tesla-Chef, Vorreiter im Bereich E-Autos, ins Kabinett und gleichzeitig einen Verkehrsminister, der Politik gegen Tesla und E-Autos macht. Das wird sicherlich nicht frei von Konflikten bleiben. Wozu das genau führt, schauen wir uns dann mal an, wenn es soweit ist. Mal sehen. Noch eine kuriose Meldung. Ansturm auf Trumps eigenen Krypto-Coin. Donald Trump hat kurz vor seiner Ernennung zum neuen US-Präsidenten einen Hype auf den Kryptowährungsmarkt ausgelöst. In der Nacht zum Samstag brachte er einen eigenen Meme-Coin namens Dollar Trump heraus. Solche Coins sind so etwas wie digitale Gedenkmünzen, die auf speziellen Krypto-Plattformen gehandelt werden. Innerhalb weniger Stunden kaufen massenhaft Interessenten den neuen Coin, der zu knapp $20 auf den Markt gekommen war. Am Sonntagnachmittag stand der Kurs schon bei rund $70. Das heißt, er hat sich mehr als verdreifacht. Insgesamt kamen 200 Millionen Einheiten auf den Markt. Damit ist der Trump-Coin insgesamt bereits 14 Milliarden Dollar wert. Ja, das ist hier so, als hätte Donald Trump ein Casino eröffnet. Ja? Einen großen Pokertisch, an dem jetzt alle mitspielen wollen und Chips im Wert von 14 Milliarden Dollar auf dem Tisch legen, die jetzt umverteilt werden. Damit wird natürlich nichts hergestellt, nichts produziert, kein Wohlstand geschaffen, gar nichts. Es ist ein reines Nullsummenspiel, ja, das Spekulanten anlockt. Die Gewinne, die man damit machen kann, sind einzig nur darauf basiert, dass wer anders dann zu höheren Preisen einem diese Meme-Coins abkauft. Nichts anderes ist da los. Ne? Gilt übrigens genauso wie beim Bitcoin. Und den hatte Donald Trump ja auch durch seinen Bitcoin-freundlichen Wahlkampf auf neue Höhen getrieben. Der Kurs der bedeutendsten Kryptowährung Bitcoin, schreibt die Süddeutsche noch weiter, ist seit seiner Wahl am 4. November von 68 auf mittlerweile $104.000 gestiegen. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg will Trump Kryptowährungen bald per Exekutivanweisung als nationales Anliegen definieren. Ziel ist es, die Zusammenarbeit zwischen der US-Regierung und der Kryptowährungsbranche zu stärken. Ja. Über Trump und den Bitcoin haben wir im Wirtschaftsbriefing hier schon häufiger gesprochen. Von daher würde ich das für den Moment mal so stehen lassen. Und das ist jedenfalls das, was uns zu erwarten hat, was jetzt an Nachrichten rund um die Amtseinführung von Donald Trump so nach Deutschland geschwappt ist. Das Spannendste wirtschaftlich ist natürlich, was passiert mit dieser Zollbehörde, macht er das wirklich wahr? Dazu kommt das Thema Verteidigung, auch das hatten wir letzte Woche schon drin, er hat ja 5% Verteidigungsausgaben gefordert von den NATO-Mitgliedern, 5% der Wirtschaftsleistung hieße für Deutschland mehr als 200 Milliarden Euro jedes Jahr für Verteidigung auszugeben. Wir haben im Haushalt jetzt 50 stehen. Es wäre also eine Vervierfachung, das Sondervermögen Bundeswehr mal ausgeklammert. Das ist ja auch bald leer. Insofern sollte man das bei dieser dauerhaften, in die Zukunft gerichteten Zielen nicht mit reinrechnen. Da wir bei ausländischen Meldungen sind, machen wir da mal kurz weiter. Und zwar kam aus Argentinien die Meldung, dass der anarcho-kapitalistische Präsident Javier Milei seinen ersten Haushaltsüberschuss seit 2010 für Argentinien feiert oder den ersten für Argentinien feiert. Sein erster ist es auch gleichzeitig. Die Versprechen wurden eingehalten, schrieb Milei auf Instagram. Das Nulldefizit ist eine Realität. Es lebe die Freiheit, verdammt nochmal, erklärte der selbsternannte Anarcho-Kapitalist. Nachdem Wirtschaftsminister Luis Caputo am Freitag für 2024 Mehreinnahmen in Höhe von 0,3% des Bruttoinlandsprodukts vermeldet hatte. Milei hatte bei seinem Amtsantritt eine Schocktherapie für Argentinien angekündigt, die primär, das ist jetzt wichtig, massive Einschnitte bei den Staatsausgaben umfasst. So kürzte er eine Reihe von Sozialprogrammen und Subventionen. Auch wurden zahlreiche Beschäftigte des öffentlichen Dienstes entlassen. Erreicht wurde der Überschuss zudem durch massive Kürzungen bei öffentlichen Bauvorhaben sowie Transferleistungen an die Provinzen. Die Einnahmenseite wurden hingegen durch eine Reihe von Sondereffekten gestärkt, die sich in diesem Jahr nicht wiederholen dürften. Zum Beispiel Privatisierungen und Verkäufe von staatseigenen Unternehmen. Weiter schreibt heißt es, zwar sank dadurch die Inflation auf 117,8%, immer noch eine der höchsten weltweit, jedoch stürzte Argentinien in eine Rezession. Weitere 5 Millionen Menschen gerieten in der ersten Hälfte von 2024 unter die Armutsgrenze. Laut Zahlen von Mitte des Jahres lebten damit 52,9%, eine wahnsinnige Zahl, der Bevölkerung des südamerikanischen Landes unter der Armutsgrenze. Der Anteil der Bevölkerung, der in extremer Armut lebt, also nicht mal die grundlegendsten Bedürfnisse sich erfüllen kann, stieg von 11,9 auf 18,1%. Ja, Um mehr als 3% ist die argentinische Wirtschaft im letzten Jahr geschrumpft. Jetzt feiern natürlich alle, weil sie sagen, oh, schaut mal, die Wachstumsprognose für Argentinien im nächsten Jahr ist ja 3%. Ja, darauf wären andere Länder neidisch. Nur, wenn man erstmal 3,3% schrumpft, ja, 3, noch was, um danach ein bisschen wieder zu wachsen, dann ist das ja insgesamt kein Vorteil. Ja, es ist, als würde man in ein Loch fallen, sich aus dem Loch wieder rauskämpfen und mit dem Kopf gerade mal vielleicht so wieder über die Erdnarbe schauen und sich dann dafür feiern. Ja? Also ein Vorteil oder ein Gewinn, ein Zugewinn an Wohlstand ist das selbstverständlich nicht. Dazu kommt, ganz interessant, hier werden ja Mehreinnahmen in Höhe von 0,3% des Bruttoinlandsproduktes vermeldet. Ja? Der Staat hat 0,3% mehr eingenommen, als er ausgegeben hat. Das bedeutet, der Staat hat 0,3% der Wirtschaftsleistung mehr aus der Wirtschaft rausgezogen, von Bankkonten abgehoben, Bankkonten reduziert also, als er ausgegeben hat. Das bedeutet, die Bankkonten der Privatwirtschaft, das Nettogeldvermögen der Privatwirtschaft ist um, reine Logik, 0,3% der Wirtschaftsleistung geschrumpft. Er hat also die Privatwirtschaft ärmer gemacht mit diesem Überschuss. Ganz konkret natürlich die Betroffenen, die ihren Job im öffentlichen Dienst verloren haben, beispielsweise Subventionen, die man nicht mehr erhält oder Sozialprogramme, die gestrichen oder reduziert wurden. Aber das ist, macht man sich nichts vor, eine Verarmung der argentinischen Gesellschaft und Wirtschaft in der Hoffnung darauf, also ein bisschen das Prinzip Aderlass, ja, erst wird es schlechter, damit es danach wieder besser wird, von einem niedrigen Niveau auskommend. Wir werden mal sehen, was die nächste Zeit so da noch an Meldungen kommt und wie sich Argentinien entwickelt. Es ist jedenfalls von außen betrachtet ein sehr gefährliches Experiment, denn Gesellschaften zu verarmen und sie einer solchen Schocktherapie auszusetzen, führt, und nur deswegen ist er ja überhaupt schon gewählt worden, zu politischen Extremen, wo er selber eines von ist. Und das ist auch für eine Gesellschaft dann herausfordernd und gefährlich. Blick nach Deutschland. Eine neue ZEW-Studie von einem Standort-Ranking hat mal wieder festgestellt, dass Deutschland an Wettbewerbsfähigkeit verloren hat. In der neuen Ausgabe des Länderindex Familienunternehmen, berechnet eben vom ZEW, belegt Deutschland den 18. Platz unter den 21 Industrieländern. Damit schneidet Deutschland 4 Plätze schlechter ab als 2020. Spitzenreiter sind die USA, gefolgt von Kanada und Schweden. Hinter Deutschland liegen nur Ungarn, Spanien und Italien. Neben zu viel Bürokratie, hoher Steuerbelastung und langsamer Innovationsbereitschaft. Innovationsbereitschaft, auch so ein, was soll man sagen, kein harter ökonomischer Faktor, den man messen kann. Ja, ist jemand bereit oder nicht, ja, für Innovation? Ist er offen? Hat er Angst? Keine Ahnung. Ist er noch als Gesellschaft, als Wirtschaft? Egal. Verschlechterten nun zusätzlich hohe Energiekosten und Arbeitskräftemangel die Standortqualität hierzulande, heißt es in der Studie des Mannheimer Wirtschaftsforschungsinstitutes ZEW. Auftraggeber, wichtig, war die Stiftung Familienunternehmen in München. Die hat dann auch ein Zitat dazu geliefert. Der Industriestandort Deutschland hat dramatisch an Qualität verloren, kritisierte Rainer Kirchstöfer, der Vorstand der Stiftung Familienunternehmen. Im internationalen Vergleich auf den hintersten Plätzen, das ist nicht das Feld, in das wir gehören. Ja. So seine Analyse. Im Vergleich aller 21 betrachteten Standorte bietet Deutschland nur für den Bereich Finanzierung noch erstklassige Standortbedingungen, so heißt es in dem Papier. In keinem der anderen betrachteten Themenfelder kam Deutschland hingegen noch mit den Spitzenstandorten in Nordamerika, Westeuropa oder Skandinavien mithalten. In den Bereichen Steuerlast, Energie, Arbeit und Regulierung sehen die Autoren Deutschland unter den Schlusslichtern. Okay, so weit, so gut. Jetzt muss man allerdings mal hinterfragen, diese Länder-Rankings werden ja so oft gemacht und vor allem Christian Lindner hat das sehr oft genutzt, um damit ja seine eigene Politik zu begründen. Und dann ist ja die Frage, was steht eigentlich hinter so einem Ranking? Ja, also welche Kriterien werden angesetzt? Denn je nachdem, welche Kriterien man ansetzt, ist natürlich klar auch das Ergebnis eines solchen Rankings ein anderes. Und das hat der Spiegel auch nochmal gemacht und siehe da, es ist ein sehr interessantes Ergebnis, was da rauskommt. Titel: Stiftung Familienunternehmen, wie sie den Standort Deutschland schlechter rechnet. Ja. Und das liegt daran, also es ist eine reizvolle Idee, schreibt der Spiegel, Deutschlands wirtschaftliche Position ähnlich klar zu bestimmen wie die eines Clubs in der Bundesliga-Tabelle. Einheitliche Kriterien für solche Rankings gibt es allerdings nicht. Die Auswahl und Gewichtung der Indikatoren ist ihren jeweiligen Auftraggebern überlassen. Im Fall des Länderrankings ist das eine Stiftung, die, wichtiger Punkt, anders als es ihr mittelständig anmutender Name vermuten lässt, einige der reichsten Familienunternehmen des Landes repräsentiert. Als eines ihrer wichtigsten Ziele gilt es, eine höhere Besteuerung von Vermögen zu vermeiden. Und es spricht viel dafür, dass das die Ergebnisse des Rankings verzerrt. Denn zunächst einmal spiegelt die Studie keineswegs die gesamte Wirtschaft oder auch nur den Industriestandort Deutschland wider, wie es die Präsentation der Stiftung Familienunternehmen auf die Schnelle vermuten lässt. Vielmehr konzentriert sie sich auf die Perspektive von durch Familien kontrollierte Unternehmen mit einem Umsatzvolumen von mindestens 100 Millionen Euro. Zitat, bei denen davon auszugehen ist, dass sie für eine Verlagerung an einen ausländischen Standort, eine realistische Option darstellt. Ja, schon mal sehr eingrenzende Kriterien. Das Umsatzvolumen muss mindestens 100 Millionen sein und man schreibt denen irgendwie zu, dass die Verlagerung ins Ausland ein entscheidender Faktor sei. Das ist schon mal nicht die deutsche Wirtschaft. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Die Lage dieser Firmen beurteilt die Studie anhand von 6 Subindikatoren. Die höchste Gewichtung hat dabei mit einem Anteil von 20% der Bereich Steuern. Das ist erstaunlich, denn bei Umfragen unter Unternehmen werden Steuern meist nur als mittelmäßig wichtiger Faktor für Investitionsentscheidungen angegeben. Entscheidender sind etwa Arbeitskosten, Digitalisierung oder die Infrastruktur. Auch in anderen international gängigen Länder-Rankings haben Steuern selten einen so hohen Anteil. Noch erstaunlicher ist es, jetzt wird es wirklich interessant, wie dieser Subindikator Steuern berechnet wird. Hier bildet die Erbschaftssteuer mit einem Anteil von 30% den zweitwichtigsten Faktor. Dabei lag das gesamte Erbschaftssteueraufkommen in Deutschland im Jahr 23 bei rund 9 Milliarden Euro und damit ein Bruchteil von anderen für Unternehmen und Selbstständigen relevanten Steuern, etwa der Gewerbesteuer mit 75 Milliarden Aufkommen, der veranlagten Einkommenssteuer mit 73 Milliarden oder der Körperschaftssteuer mit knapp 45 Milliarden. Der Faktor Steuer wird also massiv übergewichtet, kritisiert Sebastian Eichfelder, Professor für betriebswirtschaftliche Steuerlehre an der Universität Magdeburg, das Design der Studie. Schon 2022 schrieben er und Kollegen in einem Aufsatz, der Länderindex Familienunternehmen sei ihrer Kenntnis nach der einzige, der dem Thema Besteuerung eine solch hohe Bedeutung zuweist. Ja. Die Stiftung Familienunternehmen und die Autoren vom ZEW erklären die hohe Gewichtung freilich anders. Die Erbschaftssteuer sei für Familienunternehmen ein sehr viel größeres Thema als beispielsweise für einen multinationalen Konzern, dessen Anteilseigner nur über Aktienpakete beteiligt sei. Wenn eine Gründerfamilie aufgrund einer hohen Erbschaftssteuerbelastung ausscheide, dann sei das extrem relevant. Ich will nochmal daran erinnern, dass das in Deutschland fast nie vorkommt. Und es gibt keinen bekannten Fall, bei dem ein Unternehmen durch die Erbschaftssteuerbelastung auch noch aufgegeben werden musste. So steht es auch hier nochmal im Spiegelartikel. Allerdings gelten in Deutschland für Firmenerben umfassende Privilegien. Unter bestimmten Voraussetzungen erhalten sie 85 oder gar 100% des Betriebsvermögens steuerfrei. Zwar verschärfe die Politik auf Druck des Bundesverfassungsgerichts die Vorgaben, unter denen Vermögen von mehr als 26 Millionen Euro steuerfrei vererbt werden könne. Nach einer sogenannten Verschonungsbedarfsprüfung ist aber auch das weiterhin möglich. Im Jahr 23 schrumpfen so ursprünglich festgesetzte Steuern in Höhe von 2,1 Milliarden Euro auf nur noch 6,3 Millionen. Eine Reduktion um mehr als 99%. Und im Subventionsbericht der Bundesregierung ist ja sogar unter Steuernachlässen, auch als Subvention, sind die Privilegien bei der Erbschaftssteuer für Firmen auf Platz 1 aufgelistet, ja. 4,5 Milliarden Euro durch die Ausnahmen für Betriebsvermögen bei der Erbschaftssteuer. Eine der größten Subventionen. Wenn immer zum Beispiel AfD, FDP und CDU, die das ja in ihrem Wahlprogramm haben, behaupten, ja, man müsse Subventionen abbauen und Deutschland sei ein Subventionsland geworden. Ja, komischerweise meinen die nie die Subventionen bei der Erbschaftssteuer damit. Tatsächlich ist der deutsche Standort insgesamt, machen wir uns auch da nichts vor, im Moment nicht in seinem besten Zustand. Wir haben jetzt die offiziellen Zahlen bekommen. Die deutsche Wirtschaft ist 2024 erneut geschrumpft. Um minus 0,2% ist das Bruttoinlandsprodukt gesunken. Zwei Rezessionsjahre in Folge gab es selten. Zuletzt 2002, 2003. Wenn man sich das anguckt, wie die Zahlen sind, muss man feststellen, wir sind mit unserer Wirtschaftsleistung noch immer auf dem Niveau von 2019. Die USA beispielsweise liegt schon 10% über 2019. Wenn wir 10% über 2019 lägen, hätten wir ein Bruttoinlandsprodukt, das mehr als 400 Milliarden Euro größer wäre. Wir hätten also 400 Milliarden Euro mehr materiellen Wohlstand. Jetzt ist das Bruttoinlandsprodukt nicht der beste Maßstab für Wohlstand, ja, ist mir schon klar. Aber es wären 400 Milliarden Euro mehr an Einkommen, die es zu verteilen gegeben hätte. Ja. Und das ist nur das Jahr 24. In den Jahren davor waren es weniger, aber auch insgesamt kommen wir so, wenn man mal zurückrechnet bis 2019, auf mehr als 1 Billion Euro. Nicht realisierter Wohlstand, nicht realisiertes Einkommen, was selbstverständlich hätte verteilt werden können und die Verteilungskonflikte, die wir in diesem Land haben, weiter verschärfen. Leider wird es auch in Zukunft nicht unbedingt besser. Der Internationale Währungsfonds hat für Deutschland seine Wachstumsprognose deutlich gesenkt. Und zwar für das Jahr 25 von 0,8 auf 0,3%. Für das Jahr 26 erwarten die Konjunkturexperten nun ein Wachstum um 1,1% in Deutschland. Auch das ist 0,3% weniger. Jetzt muss man allerdings nochmal sagen, also jetzt eine Prognose zu machen für 26, wo wir nicht mal wissen, welche Regierung mit welchen Programmen eigentlich die Wirtschafts- und Finanz- und die Arbeitsmarktpolitik übernimmt. Das ist noch ziemlich viel, also ja, einfach würfeln von Zahlen. Ja, da sollte man jetzt noch nicht zu viel drum geben. Aber für 25 sieht es entsprechend aus, wie es aussieht. Bis eine neue Regierung irgendwas umsetzt, wird es ja auch erstmal mit Koalitionsverhandlungen, die es dann noch gibt, bis dann Sachen wirklich umgesetzt sind, wird es ja auch was dauern. Und da ja absehbar ist, mit Blick auf die Umfragen im Moment, dass das Wahrscheinlichste ist, dass der Kanzler der neue Friedrich Merz heißt und die CDU vor allem versucht, ihr Programm durchzudrücken, werden Unternehmenssteuersenkungen und vor allem Einkommenssteuersenkungen für Topverdiener eben am realistischsten. Und ob das der deutschen Wirtschaft so hilft, mag mal in Frage gestellt sein. Bittere Nachricht zudem in Sachen Beteiligung und Mitbestimmung. In Deutschland gibt es so wenig Betriebsräte wie nie zuvor. Das ergibt sich aus einer Studie des Arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft, IW, aus Köln. Demnach haben nur noch 7% der Betriebe einen Betriebsrat, also eine Arbeitnehmervertretung. Jeder dritte Beschäftigte in der Privatwirtschaft werde von einem Betriebsrat vertreten. Im Jahr 96 sei es noch knapp jeder zweite gewesen. Das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung der Arbeitsagentur war schon für 2023 zu ähnlichen Ergebnissen gekommen. Die Chefin der IG Metall, Christiane Brenner, sprach in der Zeitung von einer Erosion der Mitbestimmung. Um dieser entgegenzuwirken, forderte sie einen verbesserten Kündigungsschutz für Beschäftigte, die eine Betriebsratswahl anstoßen, sowie wirksame Strafen für die, die solche Wahlen verhindern. Ja, das wäre sicherlich überfällig. Auch hier muss man sagen, wie fortschrittlich und ausgeprägt ist eigentlich unsere Demokratie. Ja, wir dürfen jetzt politisch am Februar bestimmen, ja, wer im Bundestag sitzt und uns da politisch-parlamentarisch vertritt. Aber Demokratie und Mitbestimmung heißt natürlich auch, in anderen Lebensbereichen mitbestimmen zu dürfen, was, wie, aus welchem Grund passiert und das heißt auch vor allem betriebliche Mitbestimmung, die ist nicht gegeben, wenn nur 7% der Betriebe eine solche Arbeitnehmervertretung haben. Also auf die Betriebsanzahl oder auf die Betriebe zu münzen, ja, diese 7% sind ein bisschen irreführend, weil es gibt natürlich etliche Kleinbetriebe und Solo-Selbstständige, so für die ist das egal, ja. Deswegen ist diese Zahl ein Drittel der Beschäftigten in der Privatwirtschaft schon der bessere Vergleich. Aber es ist eben auch nur ein Drittel, ne? Das heißt eben zwei Drittel können sich da eben kein Gehör verschaffen und keine Mitbestimmung, zumindest keine Mitbestimmung in der Logik und in der Form eines Betriebsrates haben. Da wir schon über den Arbeitsmarkt sprechen, gucken wir mal auf die Arbeitslosenzahlen. Hier für Ende Dezember jetzt von der Arbeitsagentur. 33.000 mehr Arbeitslose als im Vormonat, saisonbereinigt nur 10.000, also Saisoneffekte rausgerechnet, aber 170.000 mehr Arbeitslose als vor einem Jahr zum gleichen Zeitpunkt. Unterbeschäftigung ist um 100.000 sogar gestiegen. Unterschied zwischen Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung ist, dass bei der offiziellen Arbeitslosenquote Leute rausgerechnet werden, die Vermittlungshemmnisse haben, zum Beispiel älter als 58 sind, die gerade krank sind oder die gerade in Maßnahmen sind, ja. Und deswegen, auch die stehen im Arbeitsmarkt eigentlich grundsätzlich zur Verfügung. Krank kann halt auch sein, man kann eine Krankschreibung, weil man Schnupfen, Fieber, Durchfall, was auch immer hat. Das ist natürlich, bedeutet nicht, dass man dem Arbeitsmarkt grundsätzlich nicht zur Verfügung steht. Das ist schon dafür gedacht, die Statistik ein bisschen zu schönen. Wenn man über Arbeitslose spricht, sollte man besser diese Unterbeschäftigungszahl nehmen als diese offizielle Arbeitslosenzahl. Also 3,6 Millionen statt diese 3,6 Millionen Unterbeschäftigte statt 2,8 Millionen Arbeitslose. Hier unten sehen wir einmal, oh, kann man jetzt nicht sehen, ne? Ah, die Zeit, die hier in der Grafik, dass über den Zeitverlauf, dass wir einen leichten Anstieg erleben. Die Kurzarbeit ist zuletzt auch gestiegen und passend dazu gibt es auch neue Zahlen vom IAB, Institut für Arbeitsmarktforschung, das wurde gerade eben schon mal erwähnt, zu den offenen Stellen. Ja, das wird ja häufig bemüht. Oftmals wird noch gesagt, ja, schaut mal her, es gibt doch 2 Millionen offene Stellen in Deutschland. Ja, ganz offensichtlich haben wir einen Arbeitskräftemangel. Und das war im Q2 22, im letzten Quartal, im Q4 22 der Fall. Mittlerweile aber nicht mehr. Es gibt nicht mehr 2 Millionen offene Stellen, sondern mittlerweile nur noch 1,28 Millionen offene Stellen, also 1.279.000 ganz genau zu sein. Das sind nochmal knapp 60.000 weniger als im zweiten Quartal 24. Ja, da sind die Zahlen also noch ein bisschen mehr gefallen. Wenn man dann nochmal genau schaut, was sind eigentlich die sofort zu besetzenden offenen Stellen, dann sehen wir auch hier einen weiteren Abwärtstrend. Im zweiten Quartal 24 waren es nur 1,1 Millionen in Gesamtdeutschland. Mittlerweile nur noch 1.042.000. Es kommen also 1.042.000 per Umfrage ermittelten offenen Stellen auf 3,6 Millionen Unterbeschäftigte plus 1 Million in unfreiwilliger Teilzeit plus Zehntausende, die auf Arbeitserlaubnis warten, die auf Anerkennung ihrer Qualifikation warten, etc. plus neben den 1 Million, die sagen, ich würde gerne mehr arbeiten, aber finde keinen Job, der mir mehr Stunden bringt, also unfreiwillige Teilzeit. Eine große Dunkelziffer an, statistisch gesehen überwiegend Frauen, die Care-Arbeit leisten, in Klammern müssen, weil der Pflegeplatz zu teuer ist oder es keine Kita gibt oder keine Ganztagsgrundschule, keine Betreuung und deswegen dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen, aber eigentlich arbeiten wollten. Eine ganz gute Nachricht ist, dass die sogenannte Inflationsausgleichsprämie 8 von 10 Tarifbeschäftigten ausgezahlt wurde, also 80%. Das hat jetzt eine Auswertung ergeben. Das wurde ja beschlossen als Maßnahme gegen die hohe Inflation, gegen den Preisschock. Das war auch eine gute Maßnahme, eine einmalige Zahlung gegen einen einmaligen Preisschock sozusagen. Wenn wir uns das mal angucken, wie hoch wurde im Schnitt eigentlich die gezahlt wurde, ja, 3.000 waren möglich, 2.680 wurden im Schnitt gezahlt. Wo wurde selten gezahlt? Ja, im Gastgewerbe vor allem und in sonstigen Dienstleistungen. Auch nur jeder Zweite in der Finanz- und Versicherungsdienstleistungsbranche hat was bekommen. Häufiger bekommen haben zwar Angestellte im Baugewerbe oder im Handel für Instandhaltung und Reparatur von Kfz, die haben aber deutlich weniger Inflationsausgleichsprämie bekommen, nämlich nur 1.100 oder 1.400 Euro. Am besten schneidet ab die öffentliche Verwaltung die öffentliche Verwaltung, Verteidigung und Sozialversicherung, da haben es alle bekommen und eben 3.000 Euro. Erziehung und Unterricht, auch hier 99,3% und die vollen 3.000 Euro. Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung, auch hier fast die vollen 3.000, immerhin zu 96%. Ja, so also die Auswertung der Inflationsausgleichsprämie. Dann gibt es noch ein interessantes Urteil in Sachen Fußball. Und zwar, da wurde jetzt lange drüber gestritten, ist es so, dass Bremen, oder dass es bei Fußballspielen, vor allem Hochrisikospielen, so ist, dass die Fußballvereine bisher nicht die Kosten dieser dann erforderlichen Polizeieinsätze und Absicherung bezahlen mussten. Dagegen hat das Land Bremen für die Absicherung des Nordderbys geklagt und es gibt ein Urteil. Die deutsche Fußballliga DFL verliert in Karlsruhe und das Urteil besagt eben, dass dieser Mehraufwand ja schon auch den Vereinen in Rechnung gestellt werden könnte. Inwieweit genau und was daraus jetzt folgt, ist jetzt noch offen, wird wahrscheinlich zu weiteren Streitigkeiten führen. Mal sehen, was daraus noch wird. Einen Shitstorm letzte Woche hat er hier bekommen, Robert Habeck, und zwar als er in der ARD-Sendung Bericht aus Berlin vorgeschlagen hat, die Beitragsgrundlage für die Sozialkassen zu erhöhen, indem Sozialbeiträge auch auf Kapitalerträge angewendet werden sollen. Bisher ist es ja so, man zahlt Sozialabgaben für Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Arbeitslosenversicherung und Rente auf seinen Arbeitslohn, aber nicht auf Kapitalerträge. Die werden nur mit 25% Abgeltungssteuer belangt. Robert Habeck wollte das oder hat vorgeschlagen, das zu ändern, ohne aber ein Konzept dazu zu haben. Es steht auch im grünen Wahlprogramm. Es gibt aber kein Konzept dazu. Also welche Freibeträge, welche Sozialkassen sind eigentlich gemeint? Ja, denn wenn man zum Beispiel, ja, also ergeben sich ganz viele praktische Probleme gleich. Was ist mit Privatversicherern in der Krankenversicherung? Ja, was ist mit Rentnern, die aber noch Kapitalerträge haben? Müssen die dann davon auch noch Sozialabgaben in die Rentenkasse zahlen? Was ist mit denen, die nicht mehr, die, weil sie selbstständig sind, nicht mehr in der Arbeitslosenversicherung drin sind beispielsweise? Selbst bei der Krankenversicherung oder bei allen anderen Versicherungen generell so, wenn man jetzt ein Depot bei Bank X hat und bei Bank Y und bei Bank Z, wer führt eigentlich die Sozialabgaben dann wohin ab und was ist mit den Freibeträgen? Es gibt zwar 1.000 Euro Freibetrag für die Abgeltungssteuer im Jahr. Soll der dann auch da gelten oder benimmt man einfach die Beitragsbemessungsgrenzen, die schon existieren, bei der Krankenkasse, bei Krankenversicherung zum Beispiel 5.500 Euro, indem man alle Einkünfte, die man hat, zusammenrechnet und dann das auf diese Beitragsbemessungsgrenze anwendet. Das Problem wäre dann, dass Spitzenverdiener, die Robert Habeck ja damit eigentlich treffen will. Also es ist ein solidarischer Gedanke dahinter. Wer viel besitzt oder viel verdient, hat eher auch Kapitalerträge, weil er Geld spart und anlegt und soll sich entsprechend auch mehr an den Sozialkassen beteiligen. Nur wenn man die alten Beitragsbemessungsgrenzen nehmen würde und da einfach alle Einkommen, auch die Einkünfte aus Kapitalerträgen zurechnet, naja, sind Spitzenverdiener, die eh schon über dieser Beitragsbemessungsgrenze liegen, ja überhaupt nicht betroffen. Ja, wenn man die Beitragsbemessungsgrenze anhebt, ist vielleicht der Anreiz, wie jetzt generell durch diese Reform, noch größer in die Privaten zu wechseln. Ganz viele praktische Fragen, auf die die Grünen keine Antwort hatten. Und das hat Robert Habeck nach viel Kritik auch danach in einer Pressekonferenz nochmal, wie soll ich sagen, bestätigt. Also er hat den Vorschlag nochmal erklärt und ist darauf eingegangen, wie die Details aussehen sollen. Und zwar so, wir hören es uns mal an.
Führen, dass sich die Dramatik weiter verschärft. Ein zweiter Punkt hat gestern dann ein bisschen Aufmerksamkeit weiter erfahren, nämlich die Zukunft der Finanzierung des Gesundheits- und des Rentensystems. Es ist seit langem bekannt, dass die Extrakosten immer wieder abgewälzt werden auf höhere Beiträge. Gestern haben viele Menschen in Deutschland ihre Lohnzettel bekommen und sie werden gesehen haben, dass jetzt mit dem Jahresbeginn die Sozialbeiträge in Deutschland steigen. Der Druck auf die Löhne wird also immer...
Übrigens auch, das gehört jetzt zur Wahrheit wirklich mit dazu, weil die Ampelregierung ihre Versprechen aus dem Koalitionsvertrag nicht eingehalten hat. Nämlich wollte man zum Beispiel Corona-bedingte Mehrkosten bei der Pflege oder der Krankenkasse erstatten. Man wollte generell den Bundeszuschuss zu den Krankenkassen dynamisieren, erhöhen. Ist nicht passiert. Man wollte den Krankenkassen mehr Pauschale, eine größere Pauschale für die Behandlung von Bürgergeldbeziehern zahlen. Im Moment ist die viel zu wenig. 115 Euro oder so, obwohl weil mindestens ein Betrag von 300 oder größer als 300 Euro kostendeckend wäre. Auch das wollte man eigentlich angehen. Alles aus dem Bundeshaushalt dann zahlen als Zuschuss. Das hätte Milliarden mehr für die Krankenkasse bedeutet und dazu geführt, dass die Anhebung des Zusatzbeitrags um 0,8%, der jetzt erfolgt ist, gar nicht so hoch hätte sein müssen. Auch Jens Spahn als vorheriger Gesundheitsminister der vorherigen Regierung, also der GroKo, hat natürlich seinen Anteil daran, denn der hat beispielsweise während Corona die Krankenkassen dazu verordnet, weil er die Sozialabgaben nicht erhöhen wollte, die Rücklagen anzuzapfen. Die sind jetzt also geplättet, die Krankenkassen machen Defizite. Gerade bei der Pflege wird es einfach teurer, weil wir eine alternde Gesellschaft sind. Ergo, man muss was machen. Da ist schon richtig und wichtig, dass Habeck dieses Thema anspricht.
Höher, und zwar auf die Löhne der arbeitenden Bevölkerung. Diejenigen, die morgens aufstehen und abends erschöpft und müde nach Hause kommen, sie zahlen die Kosten des Gesundheitssystems, die auch in der Zukunft wahrscheinlich steigen werden, sagen jedenfalls alle Prognosen. Und selbstverständlich ist es richtig, und beispielsweise der Chef der Technikerkrankenkasse hat recht, wenn er sagt, wir müssen im System die Effizienzen heben. Das ist ja richtig. Wir müssen genau hingucken und wo wir Spaß.
Effizienzen heben könnte übrigens auch bedeuten, mal ein Fragezeichen daran zu machen, ob es wirklich mehr als 90 gesetzliche Krankenkassen braucht, die gegeneinander konkurrieren, die gegeneinander Werbung schalten und so.
Ne? Sein können, wo wir effizienter sein können, wo wir Geld sparen können, sollten wir das Geld sparen. Allein die Union und die FDP, die sich ja gestern etwas aufgeplustert haben und gesagt haben, naja, jetzt neue Vorschläge, die können wir alle gar nicht gebrauchen und das geht zulasten von anderen, verschweigen, wo sie denn Geld einsparen wollen. Her mit den Vorschlägen. Wo wollt ihr denn die Kosten, die auflaufen, einsparen? Ich persönlich finde, dass diejenigen, die große Einkommen haben, weil sie Geld für sich arbeiten lassen, sich beteiligen sollen an der Finanzierung des Sozialsystems. Darum geht es doch, dass das Einkommen und Vermögen, die Beträge erwirtschaften, nicht teilhaben an der solidarischen Finanzierung des Sozialsystems. Das ist die prinzipielle Frage. Wie wir es dann im Detail machen, das können wir uns dann später überlegen. Und es ist vielleicht ein super Beispiel dafür, dass wir es uns auch als Land überlegen sollten. Also ein geeignetes Forum wäre beispielsweise ein Bürgerrat, wo die Menschen im Land darüber diskutieren, was ist eigentlich gerecht für die Finanzierung von Gesundheit und Pflege, begleitet vielleicht durch eine Expertenkommission, die dann Vorschläge und Berechnungen unterbreitet und so finden wir dann gemeinsam eine neue Lösung. Aber neu
heißt, die Grünen haben kein Konzept, auch Robert Habeck hat kein Konzept. Wenn man nicht weiter weiß, gründet man einen Arbeitskreis, zum Beispiel könnte man einen Bürgerrat machen, begleitet durch eine Expertenkommission, ja. So Robert Habeck hier gerade. Also wahlstrategisch muss man erstmal sagen, ist das natürlich eine Katastrophe, denn man kann zwar, wie jetzt sage ich mal die CDU, die AfD, die FDP, Entlastungen in Aussicht stellen ohne Konzept, ja, aber Belastungen ohne Konzept in Aussicht zu stellen, wie Robert Habeck es hier gemacht hat, das wird gestraft. Das ist eine Steilvorlage an die Springerpresse, an die politischen Gegner, die sind auch eben darauf gesprungen. Markus Söder beispielsweise, ja, Der hat sich das auch nicht zweimal sagen lassen, hat gleich von einem Frontalangriff auf die deutschen Sparer gesprochen, ja. Man wollte daraus irgendwie jetzt so den Heizhammer 2.0 oder den grünen Veggie Day machen. Markus Söder hat vor allem dann gesagt, und da muss man sagen, ist einfach falsch, er würde das ablehnen, denn auf schon einmal versteuertes Geld sollten keine Abgaben mehr gezahlt werden. Jetzt ist es allerdings so, also man zahlt ja die Abgaben nicht auf das Geld, das schon versteuerte Einkommen, was man dann anlegt. Es kommt ja nicht auf die Anlagesumme, sondern nur auf die neuen Erträge, die dieses schon versteuerte und angelegte Geld erwirtschaften. Das ist also keine Doppelbesteuerung. Und genau so läuft es ja auch bei der Abgeltungssteuer, die Markus Söder ja nicht abschaffen will. Ja? Also die Erträge werden ja auch pauschal mit 25% Abgeltungssteuer belegt. Da würde das Argument, was Markus Söder gegen Habeck vorbringt, also genauso greifen. Ein ziemliches Eigentor. Drittens haben wir ja auch Doppelbesteuerung bei der Mehrwertsteuer. Also wenn man einkaufen geht und man zahlt Mehrwertsteuer auf das Brot, was man kauft, dann ist das auch eine Doppelbesteuerung, weil man aus schon versteuertem Einkommen dann nochmal Umsatzsteuer bei Bäcker Lutze lassen muss. Ja, insofern ein schlechtes Argument. Aber klar ist, es gibt hier keinen konkreten Vorschlag, kein Konzept, keine Zahlen. Und dadurch kommt auch nicht der solidarische Gedanke dahinter durch. Nämlich, lass uns doch also Spitzenverdiener und Wohlhabende mehr belasten. Lass uns die doch mehr in die Sozialkassen einzahlen lassen, um die Abgaben für Lohneinkommen, die insbesondere überproportional kleine und mittlere Einkommen treffen, zu senken. Und wenn man natürlich jetzt ein Konzept hätte, hätte man sagen können, indem ja der Spitzenverdiener, der noch Geld zur Seite legt, auf seine Kapitalerträge XYZ bezahlt, können wir so und so viel einnehmen und damit die Abgaben für kleine und mittlere Einkommen um so und so viel Euro, Prozent, was auch immer, senken. Das wäre eine Botschaft gewesen. So ist die Entlastung bei den Löhnen irgendwie untergegangen und die Grünen haben einen Shitstorm bekommen. Was wäre die bessere Alternative gewesen? Naja, das Einfachste wäre gewesen, man hätte vorgeschlagen, die Abgeltungssteuer zu erhöhen von diesen 25% auf x Prozent, um dann damit den Zuschuss aus dem Bundeshaushalt an Pflege und Krankenkasse beispielsweise zu erhöhen. Es wäre nicht die perfekte Lösung gewesen, weil Steuern sind natürlich nicht zweckgebunden. Ja, man kann also nicht rechtlich versprechen, oder es ist nicht rechtssicher zu sagen, wir erhöhen jetzt die Abgeltungssteuer, um dann den Bundeszuschuss zur Krankenkasse zu erhöhen. Aber de facto wäre das natürlich ein Weg gewesen, es wäre viel einfacher zu kommunizieren gewesen. Und ja, die Abgeltungssteuer wird aus zwischen Bund, Länder und Kommunen aufgeteilt. Aber ja, das wäre ein bisschen einfacher gewesen. Oder man hätte es auch bei der Einkommensteuer sagen können. Wir erhöhen den Reichensteuersatz, um diese Mehreinnahmen dann zu nutzen, um die Zuschüsse an Pflege und Krankenkasse zu erhöhen. Ja, Zuschüsse zu den Sozialkassen aus den Haushalten sind ohnehin schon völlig normal. Der Vorteil bei der Einkommensteuer wäre gewesen, alle hätten es gezahlt. Ja, die Privatversicherten wären auch mit einbezogen gewesen. Es gibt keine Beitragsbemessungsgrenze und eben einen progressiven Steuertarif. Bei Abgaben ist es ja so, es gibt gar keinen progressiven Tarif. Ja, jeder zahlt denselben Satz ab einer gewissen Grenze auf sein Einkommen. Das ist auch der Grund dafür, warum kleine und mittlere Einkommen besonders stark von den Sozialabgaben eben belastet werden. Ja, stärker übrigens als von der Einkommenssteuer. Also die ärmere Hälfte der Bevölkerung wird durch Sozialabgaben stärker belastet als durch die Einkommenssteuer. Na, wichtig im Kopf zu haben. Schauen wir nochmal auf die Wahlprogramme, wenn wir schon das ansprechen und schneiden. Das Institut der Deutschen Wirtschaft hat ja diese Übersicht, die wir uns letzte Woche schon mal angeguckt haben, und die hat sie jetzt erweitert, und zwar um das Programm von BSW und der Linken. Hier ist allerdings nur ausgerechnet, was gibt es an Steuerplänen, an Entlastungen, und nicht, was mit Sozialstaat passiert. Also wenn zum Beispiel die Linke das Bürgergeld erhöhen will, ja, dann findet das sich hier nicht wieder. Wenn die AfD und die FDP beim Bürgergeld sparen wollen, findet sich das hier auch nicht wieder. Es gibt allerdings große Unterschiede, neben denen, die wir schon analysiert hatten. Und zwar BSW, ja, hat die höchsten Entlastungen bei der Einkommensteuer, 110 Milliarden Euro, kommt insgesamt auch auf Minus von 122 Milliarden Euro. Und BSW will wie die AfD die CO2-Abgabe abschaffen. Ja, was BSW und Linke eint, ist eine Vermögensteuer. SPD und Grüne wollen das zwar auch. Ja, diese Mehreinnahmen sollen allerdings nur bei 2 Milliarden liegen. Bei BSW immerhin 15 Milliarden, bei der Linken 123 Milliarden. Insgesamt kommt die Linke durch die Erhöhung der Körperschaftssteuer und durch die Erhöhung der Erbschafts- und Vermögensteuer auf ein fettes Plus von 198 Milliarden Euro. Die Entlastung, die BSW und AfD bei der CO2-Abgabe durch die Abschaffung wollen, würde die Linke kompensieren mit dem Klimageld, das sie auch mit 16 Milliarden veranschlagt. Und außerdem würden BSW und Linke bei der Umsatzsteuer deutlich mehr für Entlastung sorgen als beispielsweise die anderen Parteien. Insbesondere geht es hier um die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel, die gestrichen wird. Das allein macht schon 13 Milliarden Euro aus. Ja. Das mal grob zur Übersicht. Dann gibt es noch eine neue Studie, die sehr interessant ist, vom eben erwähnten ZEW. Die haben im Auftrag der Süddeutschen Zeitung mal errechnet, abhängig vom Einkommen und von der Haushaltssituation, was bringen die Wahlprogramme der Parteien eigentlich für die Familien an Mehr- oder Mindereinnahmen? Und da ist jetzt der Sozialstaat auch mit eingerechnet. Wir schauen uns die Grafiken mal an. Also, erstmal sehen wir hier jetzt die SPD, was das an Einkommensveränderungen gibt es übrigens in der Gesamtübersicht auch. Ja. Nehmen wir diese Ansichten einfach mal. Also, ein Single mit 40.000 Euro Jahreseinkommen hätte das größte Plus bei der Linken und der FDP das kleinste Plus bei den Grünen. Ein Ehepaar mit zwei Kindern und 80.000 Euro Jahresbrutto hätte auch bei der Linken, FDP und AfD das größte Plus, das kleinste bei den Grünen. Ein Ehepaar mit zwei Kindern und 60.000 brutto, ja, da ist es genau so. Bei Gutverdienern sieht das Ganze dann anders aus. Ein Single mit 120.000 brutto im Jahr würde bei der Linken 4.000 verlieren und bei FDP und AfD und CDU am meisten einsparen. Ja. Selbst bei SPD und Grüne gäbe es noch minimale Entlastungen. Erst darüber würden dann die Belastungen bei SPD und Grüne so richtig reinhauen. Interessant ist noch hier, dass die AfD Familien viel stärker entlastet als Singles, denn hier ein Ehepaar mit zwei Kindern und 180.000 brutto im Jahr hätte mit der AfD 19.000 Euro mehr, mit der FDP 12.000, mit der CDU 6.000, nur mit der Linken weniger. Ja. Bei niedrigen Einkommen ist es hingegen so, Single mit 20.000 Euro Bruttojahreseinkommen, also ein Mindestlöhner beispielsweise, hätte bei der Linken am meisten mehr. Das liegt vor allem an der Erhöhung des Regelsatzes beim Bürgergeld. Bei BSW 914 Euro mehr, SPD und Grüne 400 bis 500 Euro mehr und bei der AfD, die sich ja als Vertreter kleiner Einkommen bezeichnet, nur 12 Euro mehr. Bei einem Ehepaar mit zwei Kindern, wo beide ebenso wenig haben, ist es so, dass man bei der AfD und bei der FDP sogar verliert. Minus 1.500 bei der FDP, minus 400 bei der AfD. Das liegt daran, dass man den Regelsatz beim Bürgergeld reduzieren will. Insgesamt noch ein interessanter Befund ist, dass, das wurde ausgerechnet, die AfD hier für Geringverdiener wenig übrig hat und würden die Vorstellungen von Kanzlerkandidatin Alice Weidel Realität, stiege das Armutsrisiko in Deutschland um 13%, also der Anteil jener Menschen, die weniger als 60% des mittleren Einkommens verdienen. Das ist schon sehr, sehr beachtenswert. Wenn wir nochmal auf das Programm der FDP schauen, da ist ja häufig auch die Erzählung, ja, also wir entlasten ja alle. Wenn man sich das mal anschaut, also Leute mit unter 20.000 werden hier belastet und danach werden die Entlastungen immer größer. Je mehr man verdient, desto größer die Entlastung. Das stimmt im Übrigen auch bei der AfD. Ja, je mehr man verdient, desto größer die Entlastung. Sie tut so, als wäre sie die Vertreterin kleiner Einkommen, aber entlastet niemanden so stark wie Menschen mit mehr als 200.000 Euro Jahresbrutto. Ja. Sehr bezeichnend. Bei der CDU gilt das im Übrigen ganz genauso. Und wichtig ist mal, es gilt immer absolut wie auch prozentual. Ja, also hier ist das prozentual ausgeführt. Wer mehr als 200.000 hat, spart 5%. Wer 30.000 bis 40.000 hat, nur 0,6%. Und absolut spiegelt sich das eben auch wieder. Ja, also hier im CDU-Programm werden die Säulen vor allem ganz oben, ganz groß. Ab über 100.000 Euro geht es hier steil aufwärts. Anders sieht das Bild aus bei hier der Linken beispielsweise, sind die Entlastungen für kleine Einkommen am größten und für diejenigen, die mehr als 150.000 Jahresbrutto haben, wird es dann eben weniger. Die werden belastet, bei BSW genauso, das liegt vor allem an der Vermögenssteuer und oben der Erhöhung der Einkommenssteuer, des Spitzensteuersatzes. Wenn man SPD und Grüne vergleicht, gibt es auch noch was Interessantes. Also auch die Grünen wollen oben belasten ab über 150.000 Euro. Wenn man sich aber die Entlastung mal anguckt, ist es so, dass hier vor allem bei 30.000 bis 40.000, 40.000 bis 50.000 und 50.000 bis 80.000 die höchsten Entlastungen sind. In der oberen Mittelschicht, ja, also schon bei 100.000 Jahresbrutto, schmilzt das wieder ab. Das ist bei der SPD ein bisschen anders, denn bei der SPD sind die Entlastungen steigend bis eben hier zu dieser oberen Mittelschicht. Ja? Also wer bei der SPD, laut SPD-Programm profitieren diejenigen, die 80.000 Euro Jahresbrutto haben, eben mehr als diejenigen mit 30 bis 40. Das war bei den Grünen ein bisschen anders. Da fangen die Entlastungen früher an und schmelzen früher ab. Die Grünen machen also mit ihren Plänen ein bisschen mehr für die wirkliche Mitte, also hier die Durchschnittsverdiener wirklich als die SPD. Die SPD wiederum, naja, für die Industriearbeiter, für die mit guten Tariflöhnen, ja, hat da die SPD ein bisschen mehr in ihrem Programm zu bieten. Der Ökonom Achim Truger, auch Wirtschaftsweiser, hat hier eine klare Zweiteilung erkannt und das auch kommentiert und gesagt, naja, wir sehen das also CDU, FDP und AfD, vor allem diejenigen besser stellen, die viel verdienen und viel besitzen und eben SPD, Grüne, Linke und BSW eben andersrum, also hohe Einkommen, hohe Vermögen, belasten, natürlich in unterschiedlicher Art und Weise und kleine Einkommen, vor allem die Mittelschicht, entlasten. Ja. Will sagen, wer nur nach seinem Geldbeutel wählt, in Klammern, was die wenigsten Leute machen, weil es ja auch darüber hinaus noch wichtige Themen gibt, ja, Klimaschutz beispielsweise, das haben die Parteien dafür Pläne, Demokratie, innere Sicherheit, Innenpolitik, Außenpolitik etc., also die Wahl fällt ja nicht nur nach dem, was die Parteien an finanziellen Plus oder Minus versprechen, aber wer also ein kleines oder mittleres Einkommen hat und für seinen Geldbeutel wählen will, wäre dann eher bei Mitte-Links-Parteien aufgehoben. Wer gegen den eigenen Geldbeutel wählt, würde sein Kreuz dann eher bei AfD, CDU und FDP machen. Gut, damit haben wir die Nachrichtenlage der Woche eingerahmt und besprochen und blicken auf ein Interview, was Tilo geführt hat mit Birgit Mahnkopf zum Thema grüner Kapitalismus. Und zwar auf einer Stelle bei Stunde 2 und Minute 15, in der es eben darum geht, ja, also müssen, können wir verzichten, wie würde das wirtschaftspolitisch eigentlich aussehen und begleitet. Thema ist also grünes Wachstum, da blicken wir mal drauf. Ich möchte euch in der Zwischenzeit nochmal darauf hinweisen, dass es diese ganzen Formate natürlich nur dank eurer Unterstützung gibt bei Jung und Naiv, ob das Wirtschaftsbriefing, die Interviews oder die Begleitung der Pressekonferenzen. Wenn ihr Jung und Naiv unterstützen wollt, dann seht ihr jetzt gleich eingeblendet oder unten in der Videobeschreibung, wie das funktioniert, wie das gehen kann. Wie ihr wisst, bei finanzieller Unterstützung ab 20 Euro werdet ihr auch namentlich, wenn ihr das denn wollt, im Abspann verewigt. Der Dank des ganzen Jung und Naiv Teams ist euch aber selbstverständlich auch bei Beträgen unter 20 Euro gesichert. Damit rein ins Interview.
Den Erdüberlastungstag mittlerweile.
Der wird immer früher, ja.
So, und gleichzeitig heißt das ja, wenn wir dreimal so viel verbrauchen, wie es eigentlich Erde gibt, als Deutschland, müssen wir ja um mindestens 2/3 unser Wirtschaften herunterfahren. Aber Das erkennt ja noch niemand an, weil ja, gleichzeitig wieder alle wieder wachsen wollen.
Ja, aber der Punkt ist, es wird ja nicht übersetzt. Macht es einen glücklicher? Jedes neue Modell eines iPhones oder eines digital gesteuerten Backofens oder weiß der Teufel was zu kaufen. Also wird man auf diese Art und Weise glücklicher, zufriedener? Oder ist es nicht durchaus mit geringen Wohlstandsverlusten verbunden, zu viel von allem? Und denen müsste man durch eine entsprechende Steuerpolitik auch einiges wegnehmen, damit diejenigen, die gerade mal so über die Runden kommen, auch die Zumutungen, die auf sie zukommen, irgendwie besser verkraften können.
Ich lese dir jetzt mal vor, du musst mal raten, welche Partei das ist. wir können die gemeinsame Wachstums- und Innovations...
Also vielleicht schon mal vorneweg, dieses macht eigentlich jedes neue iPhone-Modell wirklich glücklich, ist so ein Ding, was sie eigentlich durchs ganze Interview getragen hat. Und das ist natürlich also ein Framing, ne, was nicht passt, denn sich wirklich jedes neue iPhone jedes Jahr leisten zu können, sind die wenigsten. Und natürlich ist das allein nicht, was glücklich macht. Dahinter steckt aber natürlich, weil sie auch digitale Backöfen und sowas anspricht, steckt aber natürlich so ein bisschen so ein Habitus nach dem Motto, oh, die ganze neue Technik und irgendwie die ganzen Smart-Home-Sachen und alles, was da an Fortschritt gibt, das lehnen wir ab, weil wir zurück wollen in ganz normale Backöfen, ganz normale Kühlschränke, das hat doch früher auch gereicht, ja. Also natürlich macht das nicht glücklich, aber es ist eben materieller Fortschritt, den wir haben, und der erleichtert gewisse Sachen, der macht gewisse Sachen vielleicht unterhaltsamer. Dagegen zu sein, ist also politisch zumindest gesprochen wahrscheinlich nicht überzeugend, weil sich darin bei den Leuten auch Fortschritt ausdrückt natürlich. Ja? Und auch wenn wir über das iPhone sprechen, über Smartphones generell, digitale Teilhabe, sehr häufig eben auch Teilhabe an Kommunikationsräumen ermöglicht, ja. Also ein Kind einer armen Familie oder generell arme Familien wird dann gesagt, warum haben die denn auch iPhones, müssen die mal das neueste iPhone haben, ne? Meistens armfeindlicher Kommentar. Hat sie jetzt nicht gesagt, er meinte sie auch nicht so, aber das ist, was man in der Debatte häufig erlebt. Und dann ist ja die Frage, warum? Ist wirklich das neueste iPhone dahinter so wichtig oder generell ein iPhone? Oder ist es nicht Zugang zu Netzwerken, wo eben auch Kommunikation stattfindet, wo man sonst als armer Mensch isoliert ist?
Schwäche überwinden und wieder treibende Kraft beim technologischen Fortschritt werden. Das schafft und sichert auch Wohlstand und gute Jobs. Und diese Partei ist auch für nachhaltige Finanzmärkte.
Es sind lauter Worthüllen und deswegen...
Was glaubst du, welche Partei das ist?
FDP. Die Grünen, ach ja. Super. Ja, die sind nicht zu unterscheiden in dieser Hinsicht.
Also sie sind schon zu unterscheiden in dieser Hinsicht, denn die Grünen wollen beispielsweise für die Finanzmärkte strengere Vorgaben, ja, also wo rein investiert werden kann, wo Geld hinfließen kann, das will die FDP ja eher nicht.
Die große Frage ist doch, würde eine Partei, die es nicht gibt, aber die irgendwie das in ihr Programm reinschriebe, was eigentlich zu tun wäre, würde die auch gewählt werden?
Nein. Und da sind wir doch beim Dilemma. Wie kommen wir aus diesem Dilemma raus?
Ja, ich glaube, indem nicht immer wieder betont wird, wohin wir uns bewegen. Also die Menschen, die am Ende dieses Jahrhunderts 60, 70, 75 Jahre alt sind, die sind...
Ich werde 120 sein. Wenn, am Ende dieses Jahrhunderts werde ich 120 sein.
Nein, aber ich meine, die dann also noch irgendwie, also in meinem Zustand irgendwie so sind.
Die werden jetzt geboren.
Die sind jetzt schon geboren. Und denen könnte man ja irgendwie sagen, womit sie nach dem Stand der Wissenschaft zu rechnen haben.
Die können nicht wählen.
2,8 bis 3 Grad Celsius Durchschnittstemperatur. Das ist eine Temperatur, die hat es als Durchschnittstemperatur zuletzt, ich weiß nicht, vor 50 Millionen Jahren oder so gegeben. Durchschnittstemperatur heißt natürlich, dass um den Äquator herum ist dann 4 bis 5 Grad.
Also mit dieser Kommunikation zu glauben in dem Wahlkampf, den wir haben, mit dem Populismus-Level Leute zu überzeugen, ist schon sehr naiv.
Grad Celsius Durchschnittstemperatur hat, also Durchschnitt für den Globus heißt für die Region um den Äquator herum und da leben wahnsinnig viele Menschen, 4 bis 5 Grad. Das sind Temperaturen, bei denen man nicht mehr leben kann. Kein Tier, das wir kennen, kein Säugetier, kein Mensch kann unter diesen Temperaturen existieren. Das ist jetzt nur quasi die Erwärmung, wenn man gleichzeitig aber den Verlust an Biodiversität hinzusieht.
Die anderen planetaren Grenzen, ja?
Die anderen planetarischen Grenzen. Da muss man sagen, also die Alternative ist entweder darauf zuzusteuern und zwar in einer Zeit, wo irgendwie Kinder oder Enkelkinder bereits geboren sind. Also das ist nicht irgendwie eine ferne Generation, die das erleben wird. Und mit was müssten wir rechnen, wenn wir das verhindern wollten? Und zwar noch rechtzeitig. Und da hätte ich ein paar Ideen, was man eigentlich machen müsste. Und das ist alles mit Konflikten verbunden, mit großem Widerstand, aber eigentlich nicht unmöglich.
Erzähl.
Naja, wenn ich sage, das Prinzip muss sein, also die große Orientierung, Kreislaufwirtschaft, wieder nutzen, umnutzen, recyceln. Das gilt für alle unsere Infrastrukturen, aber das gilt natürlich auch für jeden einzelnen Haushalt. Wenn ich zum Beispiel verhindern will, dass die Leute permanent irgendwas wegwerfen, um sich dasselbe Stück, also demselben Gebrauchswert, aber in irgendwie einer scheinbar moderneren Variante zu kaufen. Was muss ich da machen? Das heißt, es reicht nicht aus, irgendwie den Leuten zu sagen, sie sollen das sein lassen. Konsumentscheidung, das ist das Letzte, ganz hinten. Wenn ich heute noch an meiner Hochschule wäre, hätte ich alle Kollegen, die inzwischen nur noch BBLer sind, gegen mich. Ich muss das Markup-Ding verbieten. Ja, das ist eine...
Werbung, hallo. Ja. Werbung ist dazu da, mich zu einem Konsum zu motivieren, den ich eigentlich gar nicht brauche.
Genau.
Also
vorhin gefragt hast, wir in meinem Studium zum Beispiel Baron Sweezy, das waren zwei US-amerikanische Ökonomen, die haben ein ganz wichtiges Buch geschrieben, das wir alle gelesen haben, wie eine Bibel, das heißt Monopolkapital. Und in diesem Buch steht es bereits drin, das Ding ist irgendwie in den 60er Jahren geschrieben, Ende der 60er Jahre geschrieben, wenn ich will, dass unsinniger Konsum schrumpft, dann muss ich bei der Werbung ansetzen, weil die sorgt dafür und dann brauche ich noch ein paar Regularien, nämlich zum Beispiel, dass ich erst dann ein neues Produkt als Unternehmen auf den Markt bringen kann, wenn ich zeigen kann, dass es gegenüber dem bisher auf dem Markt befindlichen, eine so entscheidende Veränderung in seiner Funktion hat, dass es auf jeden Fall aus Sicherheitsgründen, aus Energiespargründen oder aus sonstigen Gründen sinnvoll ist, das alte Produkt durch das neue zu ersetzen. Ansonsten ist es zu verbieten.
Also das sind alles natürlich Vorschläge, die dazu passen, was ich eben im Eingang gesagt habe. Also es ist politisch 0,0 zu vermitteln, erstens, ja, den Leuten zu sagen, ihr müsst jetzt mit weniger klarkommen und nur weil sie dem iPhone keinen Gewinn, dem neuen iPhone keinen Gewinn sieht, ja, kein Zugewinn an Wohlstand, ist allen anderen zu verschreiben, dass das ja auch unsinniger Konsum sei. Sie hat zwar gesagt, sie will nicht auf der Konsumseite ansetzen, de facto ist aber das Werbeverbot ja auf der Konsumseite, weil man impliziert, das nur wegen Werbung gekauft würde, ja, und sicherlich passiert das, ja, streitet ja keiner ab, nur damit erreicht man nicht unbedingt, dass besser produziert wird, ja, also unter höheren Standards, nach besseren Regeln etc. Jedes Produkt, was auf den Markt kommt, vorher von wem prüfen zu lassen, ob das energieeffizienter ist, mehr Nutzen hat, was auch immer, ist erstens Mega-Bürokratie, die sie da erzeugt, ja, dann natürlich auch eine krasse Einschränkung, weil wer definiert denn die Funktionen, die verbessert werden müssen, damit das okay ist? Wenn das neue iPhone einen schnelleren Chip hat, eine bessere Frontkamera, ein besseres Design, bei vielen Sachen sind es ja einfach Geschmacks- oder Optikfragen, ja, bei, wenn man zum Beispiel an Interieur, Möbel etc. denkt, ja, also es ist ja nicht unbedingt funktionell begründet, warum man jetzt einen neuen Teppich kauft oder eine neue Vase, ja, oder was auch immer, sondern einfach Design-Sachen oder warum man jetzt als Abo beispielsweise andere Musik hört, was auch immer, das zu bestimmen, ist mag ein netter Gedanke sein, um da mal in einem Unilesekreis drüber nachzudenken, aber mehr auch nicht, ja, das kann niemals die politische Bühne finden und wäre auch marktwirtschaftlich nicht umzusetzen.
Du weißt schon, dass private Medien sich auf dieser Welt von Werbung und Marketing finanzieren. Da kannst du ja jetzt aber nicht drauf hoffen, dass...
Alles läuft auf Eingriffe in Eigentumsrechte hinaus.
Ach du Scheiße.
Ja, und deswegen ist das... Das Erste, was wir...
Ja, das hat natürlich sehr planwirtschaftliche und zentralistische Züge, was sie da vorschlägt, ohne dass sie es konkret ausdefiniert und ohne dass sie natürlich auch dazu sagt, was passiert beispielsweise mit den Beschäftigten, die dann in der Werbeindustrie ihren Job verlieren. Was passiert, wenn dann... Und es ist ja auch... Also, die zweite Frage ist, wenn die Leute... dann beispielsweise durch Werbung weniger, sagen wir mal, Kleidung konsumieren. Konsumieren sie dann nicht anderes mehr? Ja, also gehen sie dann nicht häufiger essen oder sonst noch was? Zu glauben, dass der Konsum einfach so runtergeschraubt wird, nur weil man quasi weniger Impulsivkäufe macht, wäre ja auch nochmal eine These, die es zu beweisen und belegen gelte.
Wir verstehen müssen, dass es einfach Eigentumsrechte gibt, die tödlich sind. Für den Einzelnen, für Gesellschaften, für den Globus. Und ohne Eingriffe in Eigentumsrechte, das ist nicht, um es nochmal zu sagen, es ist nicht der Oma ihr klein Häuschen, das man erben will. Ich bin keine Autofahrerin, aber es wird ja auch nicht das eine Auto sein, das man hat. Aber es wird der elektrische Zweitwagen sein. Das ist übrigens das Phänomen in Norwegen.
Also das E-Auto als Zweitwagen, ne, ist für mich das gleiche wie die Radwege in Peru.
Da haben sie ja inzwischen ganz viele...
Da nimmt man irgendein exotisches Beispiel, um jetzt gegen irgendwas zu argumentieren, ob Entwicklungshilfe in Klammern nicht sinnvoll ist, hier E-Autos in Klammern, die sinnvoller sind als Verbrenner, um damit dagegen zu sein. Aber das ist natürlich kein vernünftiges Argument. Ja, wenn sich da Norweger das als Zweitauto zulegen, weil das so besonders gefördert wird, okay, wenn sie damit Reisen unternehmen, besser als wenn sie mit dem Fossilen fahren.
E-Autos. Mhm. Und wie werden die genutzt? Als Zweitwagen.
Wirklich?
Ja. Na, natürlich, die meisten von denen werden als Zweitwagen genutzt. Und wenn sie nicht als Zweitwagen genutzt werden, dann landen unsere anderen Autos natürlich auf den gebrauchtbaren Märkten Afrikas und Asiens. Sie fahren ja weiter. Also,
ja, dass Autos und jetzt Verbrenner, die wir dann hier nicht mehr nutzen, erstmal woanders hinkommen, ist erstens heute schon gang und gäbe. Ja? Also, wer in Griechenland Bus fährt, sieht da alte deutsche MAN-Busse. Aber das ist ja genau eigentlich ihr Ding, weil Sachen erstmal bis zum Ende, bis zum Verschleiß aufgebraucht werden, bevor was Neues hergestellt wird.
Mit anderen Worten, ich muss mir dann halt vorstellen, ich werde nicht wirklich ärmer, wenn ich halt da diesen bescheidenen Wohlstand habe. Aber ich muss vielleicht auf unsinnige Käufe. Und wer mal irgendwie am Wochenende auf einem Recyclinghof war, war ich jetzt mal im Sommer, weil ich die Wohnung eines Freundes ausräumen musste, fast täglich. Und es wird dir einfach schummrig, wenn du siehst, wie viele noch voll funktionsfähige Sachen auf diese Recyclinghöfe gebracht werden und die dann in diesen Containern, in diesen großen orangefarbenen Containern verschwinden. Das heißt, wir könnten...
Ja, also ein alter Laptop, der nicht mehr leistungsfähig ist und nicht mehr zum heutigen Standard passt, ein alter Fernseher, ein alter Toaster, ein weiß ich nicht was, alte Möbel, ein Tisch, der wackelt, ein Tisch, der verkratzt ist, ein Tisch, den man optisch nicht mehr schön findet, selbstverständlich landet es dort. Den Recyclinghof jetzt als Argument zu nehmen dafür, dass zu viel verschwendet wird und dass vor allem weitergehend, ja, das ist ja ihr Argument, das sie daraus, oder ihr Punkt, den sie damit machen will, unsinnig Sachen ersetzt werden, kann man ja nicht wissen. Denn man muss ja wissen, warum ersetzen die Leute es denn, ja. Und selbst wenn es nur Geschmack- oder Designfragen sind, also das einschränken zu wollen, politisch und vor allem, wenn man an ein Wirtschaftssystem denkt, in dem das umsetzbar sein soll, sehr, sehr schwierig.
Alles Mögliche erhalten, wenn wir uns entsprechend qualifizieren würden und würden trotzdem keinen Mangel an irgendwas leiden.
Oh Gott, also
keinen Mangel leiden ist aber kein Wohlstandsversprechen. Natürlich haben die Leute auch vor 50 Jahren ja überlebt, aber kein Mangel ist ja jetzt, natürlich geht es, also es geht uns ja heute aus guten Gründen besser. Medizinischer Fortschritt, mehr Auswahl beim Konsum und. Jetzt kann man sagen, vieles davon ist vielleicht unnötig und braucht man nicht zum Überleben und ist dann eine Abwägungssache, wie gehen wir mit unserem Planeten um, das ist ja vollkommen richtig. Aber dann ist die Lösung doch dafür, die Produktionsstandards, die Regeln für die Produktion zu verändern, ja, da mehr vorzugeben, als das alles als unsinnigen Wohlstand zu verschreien. Wer ist sie übrigens, dass sie das uns allen vorschreibt, ja, Individualität zu streichen, Privateigentum und Marktwirtschaft zu streichen und stattdessen vorzugeben von oben, was ist sinnig und was nicht.
Marketing, Werbung verbieten, da hast du auf jeden Fall die privaten Medien.
Ja, natürlich.
Gegen dich, die, ja, die ja, du ja eigentlich brauchst, um eine Bevölkerung, um Menschen zu bilden, weil du ja gesagt hast, du brauchst eine andere Bildung. Wenn du, jetzt,
allen,
wenn du jetzt in die Eigentumsrechnung eingreifen willst, dann hast du ja unsere Verfassung oder unsere Verfassungen, gerade in den kapitalistischen Demokratien gegen dich, also wo ja der Schutz von Privateigentum.
Na, bei uns gibt es in unserem Grundgesetz gibt es einen Passus, der durchaus also Enteignung zulässt.
Ja, ja, aber im Großen und Ganzen ist das Recht auf Eigentum und der Schutz von Eigentum, das ist ja...
Das ist des kapitalistischen Gesellschaftsthemens zentrale DNA, das ist mir schon klar.
Ja.
Aber es ist auch klar, dass wir einen Wandel, also diese berühmte grüne Wende oder wie immer man das nennen will, sozial-ökologische Transformation.
Green Growth, Klimaneutralität, ökologische Wende, grüner Kapitalismus, Green New Deal. Ja. Das sind so die Euphemismen.
Ja, und die sagen alle ganz was Verschiedenes aus, aber sagen wir mal, sie suggerieren, dass es einen anderen Umgang mit unseren Ressourcen einerseits und mit unseren Schadstoffen andererseits. Das sind die beiden Dinge am einen und am anderen Ende. Also das, was wir reinstecken in das System und was aus dem System rauskommt. Beides ist tödlich. Das eine verbraucht alles, was auch noch zukünftige Generationen brauchen. Die brauchen auch noch ein bisschen Kupfer. Es ist nämlich kaum noch was Kupfer da. Und was rauskommt, also die Schadstoffe, wissen wir auch, dass sie schädlich sind.
Kupfer finden wir auf irgendeinem Meteoriten, bin ich bin mir sicher, dass wir auf irgendeinen Meteoriten dann Kupfer finden. Das ist ja, jetzt.
Wir machen Bergbau im All.
Wir waren. Genau, ja.
Aber ja, vorher müssen wir aber einen Krieg führen, wer das All beherrscht. Also.
Wir waren bei den Ideen. Marketing, Werbung verbieten, Eingriff in Eigentumsrechte. Das sind schon wahrscheinlich für manche, die jetzt hier zuhören, das hört sich an wie Aliens und unvorstellbar. Naja. Was hast du noch so auf Lager?
Ja, zum Beispiel, ich meine, wir brauchen wahrscheinlich von der Chemieindustrie, wir brauchen weiter eine Pharmaindustrie, ganz klar. Aber große Teile der Chemieindustrie ist Petrochemie und die stellen ziemlich giftige Stoffe her. Mhm. Ja, und ja, auch da müssten Teile weggeschrumpft werden. Es ist, daran ändert sich nichts. Es würden andere...
Also giftige Chemie verbieten.
Mhm. Ja. Also wenn nicht nachgewiesen werden kann, dass ein Stoff, den man entwickelt, dass er sich auch irgendwann abbauen lässt, dann kann ich doch einfach vernünftigerweise nicht zulassen, dass ein solcher Stoff...
Ja, das wäre jetzt ein Vorsorgeprinzip, aber Wir machen doch Nachsorgeprinzip, oder?
Nee. Ja, USA ist Nachsorgeprinzip, Deutschland ist eigentlich Vorsorgeprinzip und die EU, das war mal TTIP ja auch so ein Riesenthema. Und selbstverständlich kann man das mit einer Regel, mit Gesetzen einfach festlegen, ja. Genauso wie wir also ganz viele Schadstoffe verboten haben. Wir haben im Häuserbau Sachen, die nicht mehr verwendet werden dürfen. Asbest beispielsweise im Bau nicht mehr verwendet werden kann und. Ganz viele Sachen, wo wir weiter sind. Wir haben Grenzwerte festgelegt. Feinstaubbelastung auf Straßen, wir haben Feinstaubbelastung durch elektrische Geräte, was auch immer alles, ja, also dafür gibt's ja alles Regeln und das kann man selbstverständlich auch machen.
Ja.
Also
ja,
der Punkt, erst wenn was passiert ist, wenn das Kind schon im Brunnen
ist.
Ja, also
passieren tut ja ständig was, weil diese Stoffe, hast du ganz am Anfang auch erwähnt, die sind da, ne, also zum Beispiel diese ganzen wunderbaren diese Materialien, mit denen die Jogger immer rumlaufen, dieses Zeugs da, dieses
in den Schuhen.
Naja, dieses, wo man weniger schwitzt, aber also diese Kunststoffe da, also aus denen diese Hosen und Jacken und so
aber
gemacht werden.
Kann jeder googeln, diese Ewigkeitschemikalien.
Ja, da sind diese Ewigkeitschemikalien drin.
Da lobbyiert auch BASF und ich glaube auch Bayer und so weiter. Also unsere,
also wenn du hier so einen Baumwollpullover in die Natur schmeißt, ne, früher oder später ist der verschwunden. Ne? Also da gibt es Organismen, trotz der Farbe, die da drin sind, die zersetzen den. Mhm. Aber wenn du eins von diesen wie heißen denn diese wunderbaren, für Sport.
Polyester? Meinst du jetzt Polyester? Oder?
Nein, das ist ja nicht Polyester.
Das ist ja auch egal.
Genau, diese ganzen Wetterfesten, also da, wo der Regen nicht durchkommt. Ne?
Aber das kann man mit einer einfachen Gesetz und einfachen Regel verbieten.
Die bauen sich einfach nicht ab. Durch nichts. Und die kannst du verbrennen.
Haben wir immer wieder neue Grenzwerte, neue Vorgaben, Sachen, die verboten werden, ist ja existent.
Mit viel.
Sind die schon perfekt, die Regeln, die wir haben? Nein, safe nicht, ja, aber die kann man ja verändern.
Energieeinsatz. Aber die zersetzen sich in keiner Natur. Und dann kannst du sagen, okay, es gibt Stoffe, die so
immer wiederverwenden können.
Das wäre optimal. Das kannst du mit jedem Stückchen.
Wir müssen ja quasi absolute Nullvermeidung hinbekommen. Ja. Weil wir die Meere zumüllen können und alles verbrennen können. Weil verbrennen führt ja wieder zu.
Ja. Und das ist eine unglaublich arbeitsintensive Angelegenheit. Also die Angst, dass die Menschen auf diese Art und Weise arbeitslos würden, kann definitiv ausgeschlossen werden, weil eine Kreislaufwirtschaft ist viel arbeitsintensiver als alles andere. Dann geht es nur darum, dass die Arbeitskräfte auch ordentlich bezahlt werden.
Und das ist eben was nicht funktioniert. Ja. Und da merkt man an der Stelle, dass ihr Konzept ökonomisch 0,0 durchgedacht ist. Ja. Denn zu sagen, also erst werden die Leute alle arbeitslos, weil wir verbieten ja Werbung und wir schrumpfen die Wirtschaft runter. Die Einkommen sinken, ja, weil ja auch weniger produziert wird. Es gibt weniger Wohlstand. Und dann verspricht sie aber, vor Arbeitslosigkeit müsst ihr euch nicht fürchten, denn Kreislaufwirtschaft ist ja viel arbeitsintensiver, deswegen gibt's Arbeit für alle. Die muss dann nur vernünftig bezahlt werden. Das funktioniert nicht, denn die Arbeit ist ja viel, viel unproduktiver. Es wird viel weniger Einkommen dadurch erwirtschaftet, ja, was verteilt werden kann. Das ist ein faules Versprechen, ja. Das ist ein Versprechen, was ökonomisch nicht aufgehen wird. Das lässt sich so leicht dahersagen, aber so einfach funktioniert es nicht. Kreislaufwirtschaft haben wir ja heute schon und wir könnten es heute auch fördern, indem wir es selbst in der Marktwirtschaft profitabler machen. Ja, indem wir sagen, es gibt gewisse Förderungen, Steuererleichterungen, wenn Sachen wieder benutzt werden, wenn da eine Recyclingquote drin ist, wenn Unternehmen selber Altgeräte zurücknehmen. Also auch das haben wir ja beispielsweise schon. Ja, kann man entweder verpflichten oder eben fördern, bezuschüssen. Was auch immer. Kann man auf jeden Fall steuern, sodass Recycling, dass Kreislaufwirtschaft profitabler wird. Machen wir das schon genug? Nein. Sollen wir das mehr machen? Unbedingt. Nur, das geht auch so, ohne dieses, wir schrumpfen jetzt mal die Wirtschaft komplett runter und dann sollen wir uns damit zufrieden, mit dem Niveau von 1970 an Wohlstand zufrieden geben und dann wieder, weiß nicht, 55 Stunden die Woche arbeiten, um dann Kreislaufwirtschaft zu haben. Das führt ökonomisch in die Irre. das würde vor allem politisch in die Irre führen. Wir sehen ja jetzt schon gerade, ne, wie 5 Jahre Krise die AfD stärkt. Nicht auszumalen, wie ihr Programm extreme Parteien stärken würde.
Gibt es ja selbst die Bundesregierung, also ich weiß hier, BMU und so weiter, die Bundesumweltministerin wird hier selbst bald sitzen. Aber die sagen zumindest, und es gibt ja auch eben andere Player aus der Politik, denen von Kreislaufwirtschaft
ja, aber schon. Sie tun nichts dafür. Und wenn du mal anschaust im European Green Deal, was da zum Thema Kreislaufwirtschaft steht, da steht, dass Labels vergeben werden sollen. Stimmt. Also ein Label, als wenn das irgendeine Art von Bedeutung hätte. Interessieren mich Label.
Und Wachstum, worüber wir ja gesprochen haben, soll weiter in der Kreislaufwirtschaft möglich sein, indem dann der Kreis immer größer wird. Oder dieser Donut, das ist glaube ich dasselbe, ne? Diese Donut-Economy, ist das dasselbe? Aber dann wird der Donut, der Donut halt größer. Also vom Wachstum haben sie sich auch noch nicht verabschiedet. Also diese Buzzwords Kreislaufwirtschaft ist jetzt schon da.
Ja, die Kreislaufwirtschaft muss natürlich wachsen, so wie gerade die erneuerbaren Energien wachsen. Ja, das wollen wir ja, dass das wächst. Wachsen heißt übrigens auch nicht immer mehr Menge, mehr Absatz, mehr Material, sondern es kann auch bedeuten, ja, unter besseren Standards, unter besseren Bedingungen zu höherer Produktqualität führen, zu höheren Preisen. Ja, wir haben ja keinen Absatzwachstumszwang, sondern Wachstumszwang generell nicht, oder Druck, sagen wir, keinen Druck, dass die Absätze wachsen, sondern eigentlich ja nur monetär, dass die Einkommen wachsen. Das ist das, wo alle drauf zielen. Ob dann für mehr oder besser produziert wird, ist einfach eine andere Frage.
Aber Wachstum muss trotzdem sein.
Ja, es ist immer, ich meine, man muss halt sehen, also klar, Unternehmen wollen Wachstum, weil sie müssen einerseits die Zinsen bedienen und wollen eine Rendite erwirtschaften. Der Staat will auch Wachstum, weil er kann seine Aufgaben nur entweder über Steuereinnahmen finanzieren, also will er Wachstum, damit er mehr Steuern hat, oder aber er muss sich verschulden, also Kreditaufnahme machen. Dann gibt es noch die Konsumenten und an der Stelle greift ein anderer Mechanismus, würde ich sagen. Also bei den Konsumenten hat es irgendwas damit zu tun, dass man heutzutage offensichtlich viel mehr Anerkennung über Konsumgüter bekommt. Also das, was man konsumiert oder was man an sich trägt oder was man, wo man wohnt oder so.
Wo man hinfliegt, wo man Urlaub macht.
Also wo man Urlaub macht, aber weniger quasi über ja, die Eigenheiten oder die Vorzüge oder auch Macken, die man als Person hat, die oder auch beruflichen Kompetenzen. Darüber kriegt man scheinbar viel weniger soziale Anerkennung als über das, was man sich kauft.
Aber wenn jetzt Unternehmen, ist ja völlig logisch, Wachstum brauchen, um sich zu finanzieren, ne? Wegen Investitionen, Zinsen, bla bla bla. Der Staat auch Wachstum braucht. Da ist doch dann das Pudels Kern, oder? Müssen wir dann irgendwie ein Modell denken, wie Unternehmen und
Nun ja, aber der Punkt ist, kein Wachstum mehr brauchen. Also es geht natürlich vor allen Dingen darum, dass die Finanzwirtschaft in eine wieder dienende Rolle gegenüber der Realwirtschaft gebracht wird. Also heißt mit anderen Worten, es gibt das gesparte Vermögen von Privathaushalten, auch von Unternehmen. Das soll vernünftigerweise in die Realwirtschaft einmünden. Ne? Also ich meine, das ist eigentlich die Aufgabe der Finanzwirtschaft. Aber das, was heutzutage passiert, ist ja was ganz anderes. Da gibt es eine, ja, den sich selbst vermehrenden Wert. Da geht es gar nicht darum, das Geld der Sparer an einer Stelle zu sammeln, nennen wir das Banken, und dorthin zu transferieren, wo Unternehmen damit eine Investition finanzieren wollen, sondern ich habe in meinen Lehrveranstaltungen häufig diese seltsame Zahl benutzt, indem ich die Studenten gefragt habe, ob sie wissen, also VW war ja mal ein sehr renommiertes deutsches Unternehmen. Also in den 50er, 60er Jahren war das quasi das Wohlstandswunder. Ne? Also so. Und ich kann dich das auch fragen. Schätz mal,
ich stelle die Frage.
Wie hoch die Rendite war. Also Aktien von VW zu haben, war was ganz Tolles. Mhm. Wie viel, schätzt du, wurden damals als Rendite erwartet?
5%.
3. Und das war spitzenmäßig. Das war die absolute Spitze. Deswegen ist die große Frage, verstehst du, wenn es heute also doppel, also irgendwas immer über 10% am besten sein sollte, was irgendwie von einer Investition, also es würde ja schon mal reichen, dass man das quasi wieder in vernünftige Relationen bringt. Also wenn du 2% machen kannst, die Frage ist, würdest du deswegen aufhören? Du würdest nicht aufhören, wenn es um dich herum nicht Unternehmen gäbe, die 12% machen können. Hm. Verstehst du, wenn alle nur 2% am Ende hinzugewinnen würden, dann könntest du dir das leisten. Aber wenn alle wachsen müssen, dann versucht ein jeder mehr zu wachsen als der andere, weil der nicht genügend wächst, der verschwindet vom Markt.
Also, da steckt natürlich jetzt ganz viel drin, was wiederum zeigt, ökonomisch ist das nicht durchdacht. Und ökonomisch steckt dahinter auch ganz viel alte, neoliberale, neoklassische Modelle. Ne? Die Ersparnisse sollen von Banken irgendwie umgeleitet werden zu Investitionen. Der Staat wird nur über Steuern finanziert. Alle müssen wachsen, weil es Zinsen gibt. Ist alles falsch. Ist alles grundfalsch. Die ganzen Ersparnisse erzeugen heute keinen Konsum. Ja, sie werden ja gespart. Das ist Einkommen, was zur Seite gelegt wird und nicht wieder ausgegeben wird. Das müsste ihr eigentlich gefallen, weil sie eigentlich besser finden müsste, dass die Leute sparen, statt um in Zukunft, für die Zukunft vorzusorgen, statt es auszugeben. Denn wenn sie es ausgeben, erzeugt es ja Konsum, Emissionen etc., materiellen Aufwand, Schadstoffe am Ende und. Ja, ob Ersparnisse ausgegeben werden oder ob neues Geld durch Kredite geschöpft, durch den Staat geschöpft, in den Wirtschaftskreislauf kommt und für Nachfrage sorgt, ist egal. Macht keinen Unterschied. Ja? Fürs Klima macht es keinen Unterschied, ob Ersparnisse ausgegeben werden oder neues Geld erzeugt wird. Ja? Das zum einen. Zum anderen, Wachstumszwang durch Zinsen. Zinsen sind für die Banken einfach das, was Gewinne für Unternehmen sind, ja. Also mit den Zinsen decken sie ihre Kosten. Die haben auch einen Betrieb, den sie da am Laufen halten müssen, Miete, Strom, Personal etc. Und ihre Gewinnziele erreichen sie damit, ja. Also private Banken wollen natürlich Geld damit verdienen, dass sie Geld Kredit an die Richtigen ausgeben, nämlich die, die es zurückzahlen können. Und ja, das wollen sie so viel wie möglich. Müssen dafür alle wachsen? Nein. Genauso wie für Gewinne nicht alle wachsen müssen. Ja? Aber genauso wie für private Überschüsse, also wenn ein Haushalt spart, also mehr einnimmt, als er ausgibt, nicht alle wachsen müssen. Das ist erstmal nur eine Verteilungsfrage. Wenn man aber nicht will, dass beispielsweise das Sparen der Privaten oder die hohen Gewinne der Unternehmen, die sie nicht wieder ausgeben und selber sparen, oder die hohen Gewinne der Banken nicht zu Nachfrageausfällen führen und dann zu Arbeitslosigkeit, weniger Produktion, weniger Einkommen etc., dann muss man das ersetzen. Ja? Aber das ist alles ein großes Verteilungsproblem. Die Wirtschaft muss nicht wegen Zinsen wachsen, auch nicht wegen Gewinnen. Und auch Renditeziele von VW von 1960 oder was zu vergleichen mit heute macht keinen Sinn. Auch ist es nicht so, dass Unternehmen nur höhere Margen wollen, weil die Konkurrenz das auch macht oder weil das neue Normal ist, sondern Unternehmen wollen höhere Margen, weil sie mehr verdienen wollen. Natürlich, Profitmaximierung ist das Ziel der Unternehmen. Ja, genau. Wie können sie das erreichen? Mehr verkaufen, teurer verkaufen, günstiger herstellen beispielsweise, effizienter herstellen, Kosten sparen. Kosten sparen kann auch heißen Arbeitskraft sparen, kann heißen Energie sparen, kann heißen Emissionen sparen, wenn Emissionen verteuert werden durch zum Beispiel so eine CO2-Abgabe, all das. Ja, das ist das System. Diese ganze zentralistische Klimaplanwirtschaft, die sie da fordert und die Leute sollen sich an den Lebensstandard von 1960 gewöhnen, ist politisch nicht durchdacht und sie ist auch ökonomisch nicht durchdacht. Und da sind wir noch lange nicht. Lassen wir mal den Blick weiten, was passiert eigentlich außerhalb von Deutschland, was macht das mit dem Rest der Welt, ja. machen die dann eigentlich mit, ja oder nein, und welche Abkommen muss man da schmieden und. An anderer Stelle sagt sie, ja, Deutschland hat zwar jetzt seine Emissionen zurückgefahren, aber es ist ja nur, weil jetzt Produktion ausgelagert wird und die Emissionen deswegen nicht mehr in Deutschland anfallen. Man müsste ja auf die weltweiten Emissionen gucken und die steigen. Stimmt auch nur zum Teil, auch Deutschland hat weniger Emissionen durch mehr Effizienz, durch mehr erneuerbare Energien, ja auch durch die Stagnation der Wirtschaft gerade, ja. Aber da hat sie ja die globale Perspektive, nur wie soll das, was sie gerade da geschildert hat, nur irgendwie in irgendeiner Art und Weise global funktionieren, ja. Das ist Romantisieren von einer Vergangenheit, die weniger Wohlstand für die Leute bedeutet hat und politisch nicht umsetzbar ist. Und das ist sehr häufig das Problem beim Thema Verzicht, beim Thema Degrowth, ja, dass da kein ökonomisches Konzept hinter ist. Man glorifiziert einen alten Standard, häufig von sich selbst ausgeschlossen, man käme ja auch mit weniger zurecht, ohne aber dann zu sagen, wie werden eigentlich Einkommen gesichert, gute Arbeitsplätze gesichert, ja, wie vermeidet man Pleitewellen, Insolvenzwellen und so weiter. Ja, erinnert das Ganze auch an das Gespräch von Ulrike Herrmann, die das ja in ihrem Buch mal durchdacht hat, allerdings ökonomisch viel tiefergehender durchdacht hat als Birgit Mahnkopf. Auch die war mal zu Gast hier bei Jung und Naiv im Interview bei Thilo, wenn das nochmal interessiert, der möge da nochmal reinschauen. Und jetzt kommen, wie versprochen, eure naiven Fragen aus der letzten Woche. Ich habe unter das alte Video geschaut und eure Fragen mal mitgebracht. Wenn ihr Fragen für nächste Woche habt, dann schreibt die auch gerne unter dieses Video jetzt. In Bezug auf Robert Habeck hat Harvin Gaming gefragt, wie bekommen wir die Sozial- und Pflegeabgaben in den Griff, die noch deutlich steigen müssen, je älter die Menschen werden? Ja, es stimmt, die Sozialkassen brauchen mehr Geld. Man kann das über höhere Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt machen, beispielsweise. Man kann das durch Effizienz machen. Also, warum brauchen wir eigentlich 94 oder 96 Krankenkassengesetzliche, die wir haben? Ginge da auch nicht weniger, ja. Darüber natürlich. Man kann andere Einkommensarten damit einbeziehen, Kapitalerträge, ob jetzt Sozialabgaben auf Kapitalerträge wirklich der beste Weg sind. Da haben wir ein Fragezeichen dran gemacht, aber natürlich kann man Kapitalerträge auch einfach höher besteuern und das dann umleiten da rein. Man kann eine Bürgerversicherung machen, wo dann alle einzahlen, wo man nicht mehr so einfach dann raus kann beispielsweise. Also gibt es viele verschiedene Wege. Porter24 fragt, wer hat etwas vom eisernen Einhalten der Schuldenbremse? Die Frage kommt oft auf. Die ist schwierig zu beantworten. Also erstmal ist da ganz viel natürlich Ideologie dran, dass man sagt, oh, Schulden sind was Schlechtes, weil privat sind Schulden auch was Schlechtes, also muss das auch für den Staat gelten, die belasten zukünftige Generationen, das mit Risiko verbunden, deshalb wollen wir das nicht. Deshalb sind zum Beispiel vor allem die Parteien rechts der Mitte, CDU, FDP, AfD, für die Schuldenbremse. Ja? Selbstverständlich führt eine Schuldenbremse auch dazu, dass man leichter sagen kann, wir sollten Sachen privatisieren, der Staat sollte sparen, der sollte vor allem im Sozialsystem sparen, ja, also auch als Instrument dafür wird es genutzt. Bei der deutschen Schuldenbremse ist allerdings nicht so sehr, dass das zu Privatisierungen führt, denn wenn man was privatisiert und als Staat dann Erlöse daraus hat, dann fallen die nicht unter die Schuldenbremse, also schaffen nicht mehr Spielraum unter der Schuldenbremse. Die Verkäufe von Post und Telekom, die wir hatten, die Anteile, die verkauft wurden, jetzt noch unter der Ampel, die haben zwar Einnahmen für den Staat gebracht, aber nicht mehr Spielraum unter der Schuldenbremse. Ja, deshalb, ja, es ist eine schwierige Frage. In Griechenland wiederum, als da ein großes Sparprogramm durchgezogen wurde, wurden da Häfen, Flughäfen und Schiffshäfen für ein Apfel und ein Ei versteigert, wo dann private Kasse gemacht haben. Also da ist das, sag ich mal, das Privatisierungsinteresse über sowas wie eine strenge Schuldenregel und Sparziel viel offensichtlicher. Wie kann man sich eigentlich den internationalen Devisenhandel in der Praxis vorstellen, fragt Nedelkoradic. Ja, das ist eine Börse, eigentlich wie ein Aktienhandel auch, nur dass man da eben die Währung anbietet. Ja, will Euro verkaufen und dafür US-Dollar kaufen und dann gibt es einen Preis und zudem kann man sich dann auf diesen Märkten treffen. Die Märkte sind allerdings riesig groß, ja, der Devisenhandel ist riesig groß, insbesondere natürlich für die großen Währungen US-Dollar, Euro, etc. für Währungen von kleineren Ländern natürlich ein bisschen kleiner. Aber man kann es sich vorstellen wie eine Börse. Was hältst du von der Zinspolitik der EZB in der derzeitigen Situation? Sie haben die Zinsen ja zuletzt mehrmals gesenkt. Das war auch überfällig. Ich habe den Zinsanstieg häufig kritisiert, den schnellen. Den hätte es nicht gebraucht, weil wir einen Preisschock hatten, gar keine klassische Inflation. Sie wären gut beraten, das jetzt weiter durchzuziehen, dass man es absenkt. Die Inflationsrate in Deutschland war ja zuletzt wieder ein bisschen höher, 2,6% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Auf EU-Ebene sind wir bei 2,4. Das ist nah an dem 2%-Ziel dran. Also kein Grund, jetzt diese Zinssenkungen zu verzögern. Schön weiter runter damit. Dann, welches Programm hat deiner Ansicht nach die besten Aussichten in Anbetracht auf die Wirtschaft und Wirtschaftswachstum, sowohl kurz- als auch langfristig, fragt Joe. Wir haben uns die Wahlprogramme ja angeguckt und man kann, glaube ich, eine grobe Zweiteilung machen. CDU, FDP, AfD, die vor allem Spitzenverdiener und hohe Einkommen und Unternehmen entlasten wollen und dann links der Mitte SPD, Grüne, Linke in Wirtschafts- und Sozialpolitik auch BSW, die kleine und mittlere Einkommen stärken wollen, die eher eine Investitionsprämie statt eine pauschale Unternehmenssteuersenkung wollen und die Leute mit hohem Einkommen oder hohem Vermögen eher belassen wollen. Da glaube ich, dass das für die Wirtschaft besser ist. Denn wenn man oben entlastet und unten kürzt, dann schwächt man die Nachfrage. Denn wenn man im Sozialstaat kürzt, dann ist das, also wenn man jemand zum Beispiel Bürgergeldempfänger Geld wegnimmt, dann kürzt das 1:1 das, was er wieder in die Wirtschaft trägt und bei Bäcker Lutze beispielsweise ausgibt, im Supermarkt ausgibt, was auch immer. Was dann oben jemand mehr hat mit hohem Einkommen, wird aber nicht ausgegeben. Ja, das wird vor allem gespart, es wird also der Wirtschaft entzogen. Und insofern glaube ich, vor allem kurzfristig, man braucht ein Konjunkturprogramm und da im Sozialstaat kürzen und hohe Einkommen entlasten, hilft der Wirtschaft nicht weiter, es schadet ihr eher. Letzte Frage. Deutschland hat aktuell ca. 2,4 Billionen Euro Schulden, sagt Anton Sikora. Das heißt, aktuell sind Staatsanleihen im Wert von 2,4 Billionen Euro im Umlauf. Alles richtig verstanden oder ist es doch komplizierter? Der Gedanke ist erstmal richtig, die Realität ist komplizierter. Ich habe dazu auch nochmal was mitgebracht, wo man das nämlich dran sehen kann. Und zwar auf der Seite der Bundesfinanzagentur gibt es immer wieder schöne Grafiken. Zum Beispiel hier umlaufende Anleihen. Und hier kann man die sehen, die zuletzt emittiert wurden, die aktuell umlaufen und wie lang die laufen. Zum Beispiel hier 23% der Anleihen sind 30-jährige Anleihen. Und Ende 24 sind insgesamt 1,2 Milliarden Euro an 7, 10, 15 und 30-jährigen Bundesanleihen ausstehend. Das entspricht ca. 66% des Schuldenportfolios des Bundes, wobei allein auf die 10-jährigen ein Anteil von 33% entfällt. Jetzt gibt es noch mehr kurzlaufende Anleihen, die dazukommen und im Gesamtschuldenstand sind auch die Schulden von Kommunen und Ländern mit drin, die nicht immer Bundesanleihen ausgeben, die nicht immer Staatsanleihen ausgeben, sondern auch mal Direktkredite von der Bank beispielsweise nehmen. Die muss man quasi auch noch mit dazu rechnen. Und es können auch mehr Anleihen verkauft werden, als man netto an Schulden macht. Denn also im Jahresverlauf, ja, hat man dann und dann Ausgaben, die anfallen, dann und dann Steuern, die reinkommen. Der Bund darf beispielsweise sein Konto bei der Bundesbank nur um, was haben wir, um einen Tag überziehen und danach muss er wieder ausgeglichen sein. Das heißt, je nachdem, wie quasi der Fluss ist, ja, von Ausgaben und Einnahmen auf dem Staatskonto, muss man das überbrücken, indem man Anleihen verkauft. Es können also, und es ist so üblich, dass mehr Anleihen verkauft werden, als netto im Haushalt an Schulden geplant werden. Ja. Das soweit die Antwort. Alle Links zu den Nachrichten, da gibt es auch noch eine Frage dazu. Unter dem letzten Video findet ihr natürlich immer unten in der Videobeschreibung. Ja. Da habe ich alle Links zu den Nachrichten und Grafiken, die wir hier besprochen haben und den Videos eingeblendet. hingewiesen sei nochmal auf das Programm jetzt zum Schluss bei Jung und Naiv. Hans und Thilo stellen diese Woche das neue Trump-Kabinett vor und am Donnerstag um 16 Uhr ist der Soziologe Stefan Lessenich zu Gast. Ich schließe damit das Wirtschaftsbriefing für diese Woche. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn ihr ein Like und ein Abo hier da lasst. Wenn ihr Jung und Naiv unterstützen wollt, seht ihr jetzt gleich nochmal eingeblendet oder unten in der Videobeschreibung, wie das funktioniert. Neue Fragen packt ihr bitte unter das Video und wer Jung und Naiv im letzten Monat unterstützt habt, das seht ihr jetzt im Abspann. Ich bin raus, bis nächste Woche, macht's gut.